featuring Flex FM. Run.
Zwei Stunden echte Leute, Beats and Stories. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Erlaubt mir wie immer, mich ganz kurz vorzustellen.
Allow me to reintroduce myself.
Mein Name ist Simon und wir haben wieder einen Gast da, zumindest virtuell. Er ist studierter Japanologe, Soziologe, Theaterwissenschaftler, Drehbuchautor, Moderator und Rapper. Es wäre untertrieben zu sagen, er übertreibt gern seine Rolle. Er lief als Model in Tokio auf der Fashion Week, aber wollte die Knete nicht teilen. Hat jetzt gut 20 Jahre lang im Untergrund gerappt, aber keinen Funken von Respekt. Er ist Kind der 90er und kommt back from the 80s über das Millennium direkt bis zu uns. Ich freue mich, dass er da ist. Yuzu ist da.
Hi, Tag, na? Alles gut?
Alles super. Wie geht's dir?
Ja, jetzt, wo das Album raus ist, geht's mir tatsächlich, bin ich so ein bisschen entspannter. Jetzt, so bevor Album, also da ich bin ja ein One-Man-Army, ich mache ja alles alleine und dann ist jedes Detailarbeit muss ich dann selber machen und das ist schon ganz schön krass. Und wenn man dann raus ist, auf einmal, ich weiß nicht, fühle mich wie im Urlaub, obwohl ich nicht im Urlaub bin.
So ein bisschen klassische Relief. Nach dem Release quasi.
Ja, noch bin ich nicht ins Release-Loch gefallen. Ist ja so kürzer, die, weißt du, arbeitest ein Jahr an so einem Ding und dann ist irgendwann fertig und dann sitzt du da und denkst so, ja,
und
okay.
Du?
Und jetzt?
Ja. du hast es leider nicht zu uns ins Studio geschafft. Wo bist du gerade aktuell?
Ich bin in Berlin. Ich sitze in Berlin in meinem Studio und da, wo ich das Album auch gemacht habe, ich teile mir das Studio mit ein paar illustren Leuten, zum Beispiel mit Fat Tony. Oder der Antilopen Gang, auch bekannt als die Axolotl Roadkill Gang.
Ja, sehr gut. Und du hast gerade eben schon gesagt, du hast dein Album rausgebracht. Genauer gesagt, dein mittlerweile fünftes Soloalbum, Millennium heißt es. Und ja. Für einen Song hast du das bis dato für Yuzu teuerste Musikvideo gedreht, nämlich für den hier.
Und dann leg ich wieder diesen Schalter um.
Eigentlich hast du doch Videos. Also warum
ja.
So
hey,
viel?
Woher weißt du das? Krass, habe ich das so oft schon gesagt.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Warum so viel Geld für diesen Song bzw. dieses Video?
Weißt du, ich entscheide das nicht so direkt nach dem Song, sondern eher nach der Videoidee. Und ich sage jetzt mal, so ein Baseball-Video auf jetzt einen Song wie Claras Verhältnis, das hätte keinen Sinn ergeben. Und ich wollte unbedingt mal so ein Baseball-Video drehen. Ich habe so einen Fetisch, kann man schon fast sagen, mit Baseball-Klamotten. Ich glaube, ich bin da so frühkindlich erzogen, weißt du, in Japan ist ja Baseball Sportart Nummer 1 und die coolen, weißt du, was jetzt bei uns so die Fußballstars waren, waren halt damals so die Baseballstars bei uns, als ich ein Kind war und vielleicht feiere ich deshalb das irgendwie so ab, obwohl ich wirklich nicht, echt bei weitem kein Baseball-Experte bin. Wollte immer so ein Baseball-Video drehen und Kranichkick war dann der sich angeboten hat für das Baseball-Video. Also erst war die Videoidee und dann haben wir einen Song dafür gewählt sozusagen.
Okay. Und kannst du spielen eigentlich Baseball?
Naja, ich habe als Kind in der Schule gespielt. Aber ich habe dann jetzt gerade im Rahmen dieses Drehs habe ich mich mit diesen Jungs, die da, das sind ja echte Baseballspieler, die da mitspielen im Video. Dann habe ich so versucht, mit den Jungs zu spielen und schon mein erster Pitch landete halt irgendwie so 8 Meter neben dem Bereich, in dem der eigentlich landen sollte. Da habe ich so gemerkt, okay, Baseball ist so ein schwerer Sport. Das ist nicht so wie so andere Sportarten, wo man einfach mal, weißt du, Feldhockey, da nimmst du halt mal den Schläger und irgendwie kannst du es schon, aber Baseball, ey, das ist so, brauchst so viel Expertise dafür. Das ist echt krass.
Und in dem Video tauchen ja unter anderem auch Panikpanzer von der Antilopen Gang und Fat Tony auf. Und du hast
Mine
ja auch schon gesagt. Wie bitte? Sorry?
Mine.
Und
ist
Mine,
auch
genau. Nicht vergessen, Mine auf jeden Fall. Und du hast gerade eben schon gesagt, du teilst ja ein Studio mit Fat Tony, mit der Antilopen Gang. Und mit Fat Tony bist du, glaube ich, sogar schon 17 Jahre lang befreundet.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich beschreibe das auch auf dem Song Millennium, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich bin nach München gezogen, um zu studieren und dann bin ich ich bin damals zu allen Freestyle-Battles gefahren, weil man muss sich, das ist gar nicht so lange her, aber trotzdem gab es halt damals, Internet war halt nicht wichtig für Hip-Hop, sondern wichtig war, dass du irgendwo hingegangen bist und gerappt hast und ich hatte ja keine Platten oder so irgendwie so, ich konnte ja nicht so Touren spielen oder sowas, gab es gar nicht, sondern für so Untergrund-MCs wie mich, waren halt die Battle-Bühnen. Und dann bin ich nach München, habe ich so gedacht, okay, ich bin jetzt umgezogen, jetzt gehe ich gleich mal hier so direkt in die Hip-Hop-Szene rein, um Leute kennenzulernen und bin gleich zum größten Battle in München gegangen und in der zweiten Runde auf Fat Tony getroffen und habe ihn aufs Wildeste beschimpft. So ging das los.
Und wolltet ihr danach nicht sogar irgendwie kurz aufs Maul hauen? War da nicht
was? Ja, das Ding ist, das ist eine relativ komplexe Story. Also ich wollte mich eigentlich nicht, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich per se prügelt, aber ich war unglaublich wütend auf das, wie diese Battle gelaufen ist. Da war Jury, gab es Jury und Publikumsentscheidung zusammen. Mhm. Und nur ab dem Halbfinale nicht mehr. Dann habe ich gegen so einen Dude verloren, der kam aus Passau. Der war schon okay, der konnte nichts dafür, aber die hatten so 50 Passauer einfach mitgebracht, zwei so Rapper. Die standen dann in der ersten Reihe und die haben mir in alle meine Lines reingerufen. Ab dem Halbfinale gab es keine Juryentscheidung mehr. Und ich war mir halt sicher, die Jury hätte für mich entschieden. Und aber diese komischen Passauer haben mich halt totgeschrien. Und dann habe ich so gedacht, ey, ihr Wichser. Und eigentlich hätte ich mich gerne mit denen geprügelt.
Okay.
Also es war gar nicht mit Fettoni, mit dem ich mich geprügelt hätte. Das okay. ist ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber lustigerweise, es war nämlich so, das ist alles sehr komplex, dieses Battle. Eigentlich hätte ja einer von uns ausscheiden müssen im Viertelfinale, weil wir gegeneinander gebattelt haben. Aber die Jury hat gesagt, hey, Toni, Jusi, ihr seid beide so gut, wir schmeißen einfach die zwei anderen aus dem anderen Viertelfinale beide raus. Rap war sehr unfair zu der Zeit.
Klingt nach einer sehr seriösen Veranstaltung da.
Ja, ey, das ist, ich könnte allein nur über den Abend einen Song machen. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt. Aber ja. Toni, warum wir dann befreundet waren, war nicht diese zwei Augustiner, die haben wir dann zwar getrunken, aber das Ding war, dass wir beide dann im Halbfinale gegen Passauer verloren haben. Also diese beiden Passauer, die man heute nicht mehr kennt, die haben halt, also der andere hat Fettoni rausgehauen und einer hat mich rausgehauen. Die waren beide aus Passau und haben dann so ein Passauer Finale ausgetragen in München.
Ich verstehe, der Feind meines Feindes ist mein Freund quasi.
Naja, es war dann so, dass ich auch Fettoni nicht mochte, weil ich der Meinung war, dass ich ihn im Viertelfinale erledigt habe und diese blöde Jury ihn aber hat weiterkommen lassen. Und dann kam aber Fettoni von sich aus zu mir, obwohl wir uns gar nicht kannten, und hat so gemeint, hey, die haben mir einfach den dritten Platz gegeben, obwohl wir das gar nicht nochmal ausgekämpft haben, voll unfair. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, der ist korrekt.
Sehr gut. Und du hast ein kleines Release-Konzert am 19.06. jetzt zu deinem Album gemacht, ne?
Ja, so ein Streaming-Konzert.
Ein Streaming-Konzert war das.
Ja, genau.
Wie war das als Künstler? Also du hast ja wahrscheinlich vor null Publikum gespielt, so. Also vor 3 oder 5 Kameras wahrscheinlich und ein paar Leute von der Produktion.
Genau. Ey, ich habe das noch nie gemacht gehabt davor und Freunde hatten mir schon gesagt, so, ja, das ist weird, das zu machen. Hm. Anscheinend ist das Feedback relativ gut. Also Leute, die es geguckt haben, fanden es gut. Ich habe mich mega komisch gefühlt dabei. Also es war so, weißt du, der Unterschied ist, wenn ich auf der Bühne stehe, dann lasse ich einfach los, so wie auf dem Fußballplatz oder so, weißt du? Ich gehe einfach ab und rap und so und ich mache mir keine Gedanken darüber, zum Beispiel, wie ich aussehe auf der Bühne. Weil wenn du das Publikum vor dir hast, guckst du ins Publikum. Du guckst mehr auf die Reaktionen als auf dich selber. Ja? Also wenn ich merke, der Moshpit ist on, dann ist alles gut so. Aber wenn du kein Publikum hast, fängst du irgendwann an, dir beim Rappen Gedanken darüber zu machen, wie du eigentlich gerade aussiehst. Wenn du auch so eine Kamera an der Fresse hast. Ne? Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung, so zu denken, so okay, ich rap gerade. Aber sag mal, wie stehe ich eigentlich da? Wie bewege ich mich eigentlich gerade? Und es war mega awkward. Und dadurch habe ich mich dann zum Teil auch verrappt. So. Ich musste so ein bisschen denken an Enno, der ja so Probleme hatte, bei diesen Hype Awards zu rappen.
Ja, ja, weil sein In-Ear nicht funktioniert hat, nach seiner Aussage.
Ja, ja, ich meine, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube halt auch, das ist eine ganz andere Situation, ob du halt so Kameras in der Fresse hast und die auch noch bespielen musst, weil da kommst du leichter aus dem Tritt, meine ich nur. Also ohne den jetzt, ich bin jetzt nicht sein Anwalt oder so, aber Da musste ich dran denken, da ich so gedacht habe, ja, vielleicht war es auch ein bisschen fies, auf ihn so einzuschlagen, weil der hat ja wahrscheinlich auch noch nie bei einer Fernsehveranstaltung gerappt.
Ja, aber seit wann geht es quasi, wenn man was gefunden hat, wo man sich draufstützen kann, sind in den wenigsten Fällen, die mir bekannt sind, quasi ist ein wirklich objektives, man schaut sich alle Perspektiven an und guckt hinter die Fassade, wie heißt, da hätte es denn sein können, sondern man halt geht erstmal drauf und basht. So.
Ja, ja, nee, das war auch nur mehr so eine Erkenntnis. Ja. Ich meine, er musste einen Song performen. Ich habe irgendwie bei meinem Release-Konzert jetzt 14 performt, habe mich, glaube ich, bei 2 so ein bisschen verrappt. Aber ja, Also es war schon also echt anders, aber anscheinend kam es gut rüber, also anscheinend mochten die Leute das trotzdem.
Ja, super. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal hier ein bisschen an. DJ Kitsune gibt gleich etwas Gas. Vorher beschreib den Leuten dich doch bitte nochmal ganz kurz selbst in drei Worten.
Redet viel, Japan-Freak, emotionales Wrack.
Waren etwas mehr als drei Wörter, aber wir lassen es mal gelten. 2 Stunden echte Leute, Beats und Stories. Bei uns ist Yuzu Yu. Er hat ein neues Album draußen, Millennium heißt es. Sein letztes Album, Shibuya Crossing, hat ihn zum Berufsrapper gemacht. Er hat eine eigene Tour gespielt und ein Live-Goal erreicht, hast du auch gesagt. War das richtig so? Habe ich das richtig so zitiert?
Dass ein Live-Goal die eigene Tour zu spielen ist, meinst
ja.
du? Ja, ja. Also das war wirklich so ein Ding. Wenn man so wie ich aus den 2000ern kommt, also so Rap-technisch, ne? Also ich bin ja nicht in 2000ern geboren, aber also so meine Rap, Großteil meiner Rap-Karriere war halt in den 2000ern, dann ist es so, dann ist es halt unvorstellbar, dass man eine eigene Tour spielt. Also so, weil das war einfach in den 2000ern nicht drin. So eigene Tour spielen, das konnten so Fanta 4, Fettes Brot, Sido, Bushido, so, die konnten eine eigene Tour spielen und das meiste, was so da drunter war, also guck mal, Snagger und Pillard, ja, die waren die besten und krassesten Rapper zu der Zeit, die haben halt in so 100er Locations gespielt oder so, also die haben damals kleiner gespielt als ich jetzt so, und die waren die hypesten Rapper der Deutschrap-Szene, wirklich.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß noch, wie ich in München im Orange House beim Konzert war und das war halt ja, da waren halt 80 Mann oder 100 Mann und so. Und ich sage auch wirklich Mann, weil da waren wirklich keine Frauen. Einfach, das war einfach nur, es waren nur Jungs, die geile Sprüche hören wollten und
ja. Ja, das stimmt, aber Snagger und Pillard waren zu der Zeit wirklich so top-notch. So Shoutout nochmal an Snagger und Pillard auf jeden Fall. Sehr schön Output gehabt damals. Was ist dein nächstes musikalisches Live-Goal, jetzt wo du deine eigene Tour gespielt hast?
Ja, das ist tatsächlich eine lustige Frage. Ich habe so gedacht, jetzt in der ganzen Promophase, dass ich gerne so ein bisschen, man fühlt sich manchmal ein bisschen so wie so ein Werbe, weißt du, wie in so einer Werbeagentur, weil du machst halt ein Album, aber du weißt, wenn du willst, dass das überhaupt jemand hört, dann musst du einfach super viel immer sagen, hey Leute, hier, kommt raus und hört euch an, und weil halt die Konkurrenz so krass ist und es so viele Leute gibt, die Musik machen, und es kommen jede Woche irgendwie 100 Singles raus und es ist sehr schwer, sich da so durchzusetzen. Und mein Live-Goal wäre so, dass ich eine Fanbase habe, die mich hört, auch wenn ich nicht krass Werbung mache, sondern wenn ich einfach sage, die mir einfach irgendwo followen bei, keine Ahnung, also entweder bei ihrem Streamingdienst oder auf Instagram, die das einfach sehen und von selber so ein Interesse haben und ich Alben rausbringen kann, ohne dass ich irgendwie 5 Videos ballern muss. Und das wäre schön. Dann, weißt du, dann wäre es mehr so die Musik, auf die ich mich konzentrieren kann, und
ja,
das wäre cool.
Ja, das ist ein schönes Live-Goal. Wobei du jetzt auch letztens auf Insta gepostet hast, dass du sehr, sehr happy mit deiner Chartplatzierung auf 11, glaube ich, warst, ne? Neuanstieg.
Auf Platz 11, ja, genau.
Ja? Oder dass du sehr, sehr zufrieden bist, Doppel-1 quasi.
Ja, man muss ja auch, also, weißt du, so, ich denke mittlerweile, die Leute wissen schon, dass die Charts natürlich nicht mehr so, jetzt sag ich mal so, die krasse Bedeutung haben wie früher. Aber ich glaube, manchen Menschen ist nicht klar, dass man jetzt ohne Hype und ohne Label und ohne Management und so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du ein Top-20-Album machst.
Ja.
Also mir fällt ehrlich gesagt nicht wirklich irgendjemand ein. So ein bisschen Trettmann vielleicht, der mit dem DIY-Album irgendwie gechartet ist, obwohl da nicht so viel, er hatte halt einen Hype, so, ne? Und Ich bin ja da nur gechartet, einfach nur durch meine Fans, die ich habe, über die ich mir halt über die letzten 6, 7 Jahre aufgebaut habe. So.
Ja.
Und das ist alles andere als selbstverständlich und eigentlich undenkbar. Und deshalb ist das nicht mal so eine finanzielle Frage oder so. Weißt du, die Charts, also du musst heutzutage, verkaufst du nicht mehr so viel Platten, dass du da sagen kannst, okay, jetzt geil, jetzt bin ich reich oder irgend so ein Scheiß. Aber es ist eher so ein, ja, so eine Genugtuung dahingehend, dass ich mache seit 20 Jahren diese Musik und nie hat irgendjemand mich hochgeschrieben oder irgendjemand gesagt, hey Juse, lass mal zusammenarbeiten oder ich möchte dich signen oder irgendwas. Das ist halt einfach nicht passiert. Das ist so ein bisschen, ich bin immer noch ein kompetitiver Typ, weißt du? Und wenn mir seit 20 Jahren Leute erzählen, du kannst es nicht, du wirst es nicht schaffen, wir finden dich uninteressant, und dann charte ich auf Platz 11 und sage so, hey, was eigentlich mit euren Künstlern, die ihr mir immer vorgezogen habt, ja, und die ihr immer besser fandet und so, sind die eigentlich mal auf 11 gechartet? I don't think so.
Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu nochmal. Und du hast gerade gesagt, ich habe nie jemanden, der mich hochgeschrieben hat. Wir haben gerade eben Kendrick Lamar gehört mit King Kunta, der rappt da ja auch. I can't dig rapping, but a rapper with a ghostwriter. What the fuck happened? Mich würde deine Meinung zum Thema Ghostwriting interessieren. Also ich glaube, für andere schreiben steht erstmal außer Frage. Wenn es dafür noch Geld gibt, umso besser. Aber schreiben lassen?
Ja, ich meine, Snoop lässt sich ja schreiben, ne?
Unter anderem, ja.
Ja. Ich finde, das ist, also klar, aus so einem Realness-Perspektive würde ich auch sagen, geht nicht. Aber es ist halt nun mal so, dass die Leute nicht die Musik kaufen wegen den Texten, sondern die kaufen das halt, weil dieses Gesamtpersona denen gefällt. Ja. Und wenn das halt so ist, dann ist halt so. Also ich bin da nicht mehr so hart, dass ich so sage, das geht gar nicht. Ich meine, wo fängt es an und wo hört es auf? Weißt du, zum Beispiel ich mit meinen Freunden, klar zeigen wir uns Texte, und wenn der dann sagt, wenn dann jetzt ein Toni oder ein Danger Dan zu mir sagt, hey, schreib das doch mal, mach das doch mal so. Oder, also kannst du dir glauben, dass ich das bei anderen natürlich auch mache. Ne? Also wenn ich einen Text von einem Freund von mir, wenn er mir den zeigt und ich sage so, hey, ich würde das umstellen oder mir fällt ein Witz ein, der da gut reinpassen würde, dann sage ich das dem auch und dann schreibt er das dann halt rein. Ich meine, das ist natürlich was anderes, als jetzt einen ganzen Song zu kaufen. Mhm. Sag ich mal, aber dieses Zusammenschreiben, ich glaube, das machen am Ende alle Musiker. Und dann ist halt die Frage, wo ist die Grenze?
Ja, ja, die Grenze? Genau, das ist ja auch ein kreativer Prozess. Also das ist, funktioniert ja in der Regel eh besser gemeinsam. So, und das, wie du es gerade beschrieben hast, quasi, dass da mal ein Reim hingeworfen wird, da mal eine Idee quasi nochmal reingegeben wird. So, das ist, glaube ich, gar nicht so das Ding, sondern ich glaube, was auch jetzt, oder wo ja immer so, wo es angekreidet wird von Leuten, die das kritisieren, ist beim Ghostwriting wirklich, dass du komplette Texte geschrieben bekommst und davon vielleicht nur gesagt hast, ach, ich würde gern über mein schweres Leben schreiben und übrigens habe da und da gewohnt, benutzt die Wörter doch bestenfalls mal, wenn überhaupt, und der Rest halt quasi komplett nicht aus deiner Feder stammt. So. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo dann die meisten Aufreger sind. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, legitim, definitiv.
Ja, und man weiß es ja immer nicht. Ne? Also ich kenne ja auch Leute, die im Ghostwriting arbeiten. Also zum Beispiel meine Vorgruppe auf Tour, Curly, der schreibt ja für andere. Und wenn der mir halt beschreibt, wie die das machen, ist eher so, dass Leute ihn ins Studio holen, um mit ihm so zu jammen. So. Mhm. Also das ist nicht so, der sitzt nicht zu Hause, schreibt einen Text fertig, geht dann dahin und sagt, hier, guck mal, rap mal. Mhm. Sondern die jammen dann zusammen. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, man wird weniger harsch, desto mehr Erfahrung man macht im Leben. Und was ich ehrlich gesagt viel, viel dreister und krasser finde, als dass man sich mit irgendjemandem zum Schreiben trifft, ist dieses Ding, das halt jetzt immer mittlerweile dieses Deutschrap ist fresher denn je Ding.
Schöne Überleitung.
Dass halt einfach komplette Songs eins zu eins übernommen werden, aber nicht wie früher. Also dann kommen Leute und sagen, ja, Hip-Hop ist doch Sampling. Und so sage ich so, ja, Hip-Hop ist Sampling, wenn du einen Funk-Sample nimmst, das sind dann durch deine MPC jagst, choppst, in der Geschwindigkeit veränderst und einen komplett neuen Song mit einem anderen Vibe draus machst. Ja. Ja. Das ist so wie, das ist ein Unterschied zwischen einer Kopie und einer Collage. Also, weißt du, wenn ich drei Bilder nehme, die auseinanderschneide, neu zusammensetze und einmal mit einem Pinsel drüber male, dann ist es ein anderes Bild.
Ja.
Wenn ich einfach ein Bild nehme, die Mona Lisa nehme, auf den Kopierer haue und sage, es ist mein Bild, dann ist doch Quatsch. Also, und ich finde, ungefähr so ist das so. Und das liegt natürlich daran, dass die halt alle so einen hohen Output haben müssen. Also, weil die halt alle zwei Wochen irgendwie eine neue Single brauchen. Und natürlich, und dann ist halt auch die Frage, da gibt es ja Künstler, die haben noch nie was Eigenes, eine eigene Melodie oder einen eigenen Style oder einen eigenen Ding gehabt, sondern die bestehen nur aus geklauten Songs. Und ich finde das halt, ich frage mich auch, kriegen die eigentlich keine Urheberrechtsklagen an Arsch dafür?
Ja, so ganz drin bin ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, da ist nochmal, also Ich kann mir vorstellen, dass die das unter dieses Interpolation oder irgendwie Nachspielen machen quasi. Also das, ich habe mit Yoshimitsu drüber gesprochen gehabt. Und natürlich muss man den Producern auch erstmal Credits geben quasi, dass die so ein geiles Ding einfach nochmal machen. Das hört sich dann einfach auch mal geil an, weil so einfach ist es, glaube ich, auch nicht. Aber ich bin schon auch bei dir, dass es halt schon die Dreistigkeit ist, A, das quasi wirklich 1:1 zu übernehmen. B, liegt es bestimmt auch daran, dass sie halt einfach sehr unter Druck stehen, weil jede 2 Wochen eine Single rauskommen muss. So. Und ich finde es persönlich auch so ein bisschen schwierig, also du hast auch angesprochen, Hip-Hop ist Sampling, aber die haben sich dann, wie gesagt, aus Funk, aus Soul, aus R&B auch manchmal von mir aus oder also ganz anderen Ding Genres.
Aus Techno.
Genau, oder ganz anderen Genres bedient. Egal. Genau, ganz anderen Genres bedient. Und jetzt ist es quasi so, sie will dann halt so im eigenen, das ist bei mir persönlich nochmal so ein Ding, wo ich denke, okay, klar, klauen ist erstmal nicht okay, aber wenn du beim Nachbarn klaust oder in deiner eigenen Familie, ist das halt nochmal was anderes und gefühlt klauen die gerade in ihrer eigenen, also bestehen ihrer eigenen Familie so. Und, aber gut, gut, dass du es angesprochen hast, weil das wäre mein nächstes Thema gewesen. Ich hätte dich auch gefragt, wie du zu dieser Deutschrap ist Fresher denn je Geschichte stehst, haben wir gerade quasi schon gehört. Dein
ja,
Album.
Es ist halt, ich könnte jetzt auch sagen, es ist halt auch Wettbewerbsverzerrung. Also es ist, die Competition wird ausgesetzt, ja. Da werden jetzt Leute sagen, ja, ist Kapitalismus, leck mich, ist halt so. Aber ja, also weißt du,
ja.
Es gibt Leute, die sitzen im Studio und sagen, ich will was Freshes, ich will was Geiles, ich will was Neues machen. Und dann kommen einfach andere und sagen so, ja, ich nicht. Ich nehme das jetzt einfach und da zack, hau ich das raus. Und ich finde halt auch die Dimension davon einfach immens. Also so, es kommt kaum mehr eine neue Single raus, wo das nicht so ist. Also ja. Du kannst in die YouTube-Kommentare gehen und meistens ist das Erste, was drunter steht, es ist ja dieser Song.
Ja.
So.
Ja,
und meistens dann auch noch so die Songs maximal irgendwie so 8 Monate alt oder so. Und du kannst dir einfach das Ami-Original angucken und wo man auch so denkt, okay, das ist halt auch Kunst, die keiner braucht, weil das Ami-Original ist immer besser. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass ich so gedacht habe, boah, ja, okay, die deutsche Interpretation, geil.
2 Stunden echte Leute, Beats and Stories. Bei uns ist Yuzi Yu. Und du hast ja in Tokio im Café als Tellerwäscher gearbeitet, auf 8 oder 10 Quadratmeter gelebt, glaube ich. Beschreibst du auch,
glaube ich, waren es.
Wie gut müssen die Mangas und das Sushi gewesen sein, dass du gesagt hast, yep, hier bleibe ich?
Ich sag mal so, den Ort seiner Kindheit, dem verzeiht man auch, sag ich mal, so ein bisschen ein paar Hardships. Ja, ich glaube, hätte mir jetzt jemand gesagt, hey, das ist jetzt dein Leben für die nächsten 20 Jahre, wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Aber für so ein Jahr kann man das mal machen.
Mhm.
Ich meine, als Kind habe ich auch schon auf weniger Platz gelebt, weil es ist einfach nur mal so, in Japan hat man halt nicht so viel Platz.
Da warst du aber auch weniger Mensch als Kind.
Das stimmt, ja. Aber dafür habe ich mir diese 10 Quadratmeter damals noch mit meinem Bruder geteilt. Insofern, dann war es wieder.
Okay.
Dann hat sich das wieder aufgelöst. So. Es war schon eine geile Erfahrung, aber es war auch schon tough, weil ich habe echt nicht viel verdient. Also, wenn du in Tokio kein Geld hast und da jeden Cent umdrehen musst, das ist schon, jeden Yen umdrehen musst, ist schon tough. Ist nicht die Stadt, in der du wenig Geld haben willst,
Sag
ich mal so. Aber es war trotzdem einfach so diese Rückkehr zu dem, wo ich halt aufgewachsen bin. Und das war schon schön auch.
Bist du
Japan
direkt,
ist natürlich auch ein schönes Land einfach.
Bist du da in Tokio oder in Yokohama aufgewachsen als Kind?
Beides. Das steht immer überall so verschieden. Also erstmal muss man sich das so vorstellen. Tokio und Yokohama, das ist eine Stadt.
Mhm.
Die Leute, klar, Yokohama ist eine eigene Stadt, hat selber so viele Einwohner wie Berlin alleine. Aber fahr mal von Tokio nach Yokohama, du merkst nicht mal, dass du von der einen in die andere Stadt fährst.
Okay.
Die sind zusammengewachsen. Das ist eher so wie, was weiß ich, im Ruhrpott hängen ja auch irgendwie so. Wenn du von Bochum nach Duisburg fährst, dann fährst du auch, ist auch eine Stadt.
Bin ich mal gespannt, was die Bochumer und Duisburger darüber sagen jetzt.
Die VfL-Fans und die MSV-Fans. Yokohama hat schon ein bisschen einen anderen Style. Der Grund, warum ich nach Yokohama gezogen bin, also wir haben erst 3 Jahre in Tokio gelebt und dann sind wir nach Yokohama gezogen. Das war einfach nur, weil die Schule umgezogen ist. Die deutsche Schule ist umgezogen und ich habe nur noch 2 Geschwister. Das heißt, das wurde da ein bisschen weit von da. Wobei ich es nur so 100%, jetzt wo ich erwachsen bin, nicht so 100% verstehe, warum wir umziehen mussten, weil wir haben, Yokohama liegt im Süden von Tokio und wir haben in Ota gelebt. Und das ist auch Südtokio und die Schule war quasi in West-Yokohama. Also man hätte eigentlich auch wohnen bleiben können, wo wir waren. Ich muss mal meinen Vater fragen, warum wir eigentlich umgezogen sind. Aber ich habe in beiden Städten gelebt.
Okay. So. Genau, im südlichsten Teil von Tokio, ne? Ota war, glaube ich, der Bezirk. Ja, genau. Ja. Und dann hattest du auch einen Modeljob in Tokio für 10.000 Yen. Also umgerechnet 83,17 €, wie du es ja auch auf dem Song sagst.
Der Wechselkurs ändert sich natürlich.
Ja, damals, ja. Genau.
Ja, das war absurd.
Und das war ja auch im 60.000-Mann-Stadion oder so gewesen, gell? Also
das ist im Tokyo Dome. Ach, weißt du, die Zahl, die habe ich einfach mal rausgehauen. Ich weiß nicht, der Tokyo Dome, vielleicht ist er nicht so groß, aber der Tokyo Dome ist schon sehr groß. Vielleicht sind es auch nur 16.000.
Okay, aber auf jeden Fall also schon ein paar Tausend.
Ja, ja, aber man muss da fairerweise sagen, also die Fashion Week hat im Tokyo Dome stattgefunden. Mhm. Und da waren ganz viele Shows. Also gleichzeitig, also da waren, ich bin nicht bei diesen 60.000er-Ding gelaufen, sondern ich bin auf so einer Side-Stage gelaufen.
Aber wie kamst du da dran? Also wie kommt man dazu, jetzt also da in Tokio zu laufen?
Ich stand nachts an Shibuya Crossing rum und dann kam ein Typ auf mich zu und hat mich angelabert.
Verrückt. Shibuya Crossing ist diese typische Kreuzung, die man in allen, du hast mal, glaube ich, gesagt, in allen Galileo-Reportagen, glaube ich, sieht. Ne?
Genau, das ist immer so, Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Und dann sieht man immer so ein Timelapse vom Shibuya Crossing, ja. Weil da immer so viele Leute gleichzeitig über die Ampel gehen.
Diesen 8 oder 9 Zebrastreifen gleichzeitig, ja.
Ja, ich habe da auch mal Video gedreht, es war sehr kompliziert. Ja, also ich habe auch gerade heute ein Bild gepostet von mir als Model in Tokio. Also auf Instagram und auf Facebook und so, wenn du es mal sehen willst, wie das aussah.
Mhm.
Mir haben auch Leute geschrieben, war krass, dass du diesen Job hattest, wusste ich gar nicht. Wo ich denke, ja, das war auch kein Job, das war ein Tag.
Man ging da halt mal hin, ist gelaufen, wurde angezogen, hat 83 € quasi mitgenommen und dann war es das auch wieder so.
Yeah, genau. Ja, genau. Ich habe dann noch einen Job, einen Folgeauftrag hatte ich noch und zwar für einen Hutkatalog. da musste ich dann so geile Hüte tragen. Es war gerade voll im Trend 2010 in Japan, dass man so Melonen getragen hat. Also nicht die Frucht, sondern den Hut.
Mhm.
Also das ist halt so stylische Dudes, wie so Jahrmarkt-Style mit so einer Melone rumgelaufen sind.
Und dann hast du so ein Shooting für so einen Katalog, oder was da noch?
Ja, ich habe den Katalog auch noch zu Hause. Ich glaube, ich...
Post doch mal ein Bild von dem auch nochmal.
Ja, das mache ich auch noch. Jetzt, ich mache gerade so ein Ding, ein Bild, ein Song. Also wo ich zu jedem Song ein Bild poste, deshalb habe ich jetzt eins gepostet, wo ich natürlich quasi gerade am Catwalken bin.
Ja.
Aber es ist so, also mir ist schon klar, dass ich jetzt nicht das Model, dass ich nicht die Modelfresse habe und auch nicht den Modelkörper, sondern die brauchten einfach zur Fashion Week super viele Leute, die zu der Fashion passen.
Mhm.
Und diese Marke, die ich da gelaufen bin, das war so ein kleines Label, die brauchten halt einfach irgendwie 30 Typen, die aussehen, als wären sie aus England. Und weil das war so an englische Oyskin-Mode angelehnt, was ich da getragen habe. Und dann haben sie sich halt einfach ein paar Gaijin aus dem Shibuya Crossing gefischt.
Geil. Okay. Und ich habe es anfangs schon gesagt, du bist Rapper, Drehbuchautor, du hast für Fernsehen hast du Drehbücher geschrieben, teilweise auch wie nenne ich das, in der Umgangssprache, Trash-TV zum Teil.
Ja, sag ruhig Trash-TV, ist doch die Wahrheit, komm.
Soziologe bist du studierter, Theaterwissenschaftler, Theaterdarsteller auch, wie gesagt, Japanologie studiert, bist Redakteur und Moderator für den befreundeten Radiosender Fritz in Berlin und du hast mal das Battle-Rap-Format Don't Let the Label Label You moderiert, Diltili, ja. Wie es ja so schön heißt. Du hast auch anfangs schon gesagt, du warst anfangs selbst Battle-Rapper. Bei Rapper Mittwoch bist du direkt ins Finale gegen Tierstar gekommen und hast es dann gewonnen. Dann im King-Finale gegen Gier leider aufgegeben. Dazu muss man sagen, du wusstest nicht, dass es ein Written-Battle ist. Also, dass es erlaubt ist.
Das gibt. Ey, ich kam aus den 2000ern, da gab es keine Written Battles. Da war das Schlimmste, was du machen konntest, mit geschriebenen Texten kommen. So, und ich wollte auch gar nicht mehr battlen. Also, als ich 2011 nach Berlin gezogen bin, hatte ich eigentlich aufgehört zu battlen, weil mir das nichts mehr gegeben hat. Irgendwie, ne? Ich habe das 10 Jahre gemacht und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr.
Mhm.
Und dann dann war ich bei so einem Geburtstag von einem Kumpel von mir aus München, der auch nach Berlin gezogen war. Und der war dann, der hat so gesagt, hey, wir stehen auf der Gästeliste von Rap am Mittwoch, komm, wir gehen da hin und so. Und dann bin ich da hingegangen und dann meinte er so, ey, ich habe Geburtstag, ich wünsche mir, dass du mitmachst. Und ich so, ja, nee, gar keinen Bock. Der so, doch, doch, ich wünsche mir, er muss mir erst schenken, so richtig Besowski-mäßig, weißt du, so mit Arm über der Schulter und so Fahne und so.
Hört sich schon auch ein paar Bier an, auf jeden Fall.
Dann habe ich mir so kurz angeguckt und habe gedacht, okay, so krass hoch war das Niveau jetzt da nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt mit und ich gebe keinen Fick und wenn ich ausscheide, scheide ich aus. Was soll schon passieren?
Ja.
Also mir war es halt so ein bisschen egal. So, ne? Und dann bin ich hin und die Leute haben dann so gesagt, ja, also Jonny, also hier Ben Salomon meinte auch so, du kommst aus dem Nichts, dein erstes Battle und du machst so. Und ich denke mir so, hey, nichts für ungut, aber das ist nicht mein erstes Battle. Das ist
ich battle
25. Battle. Ich battle seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren, was denkst du denn, woher das auf einmal kommt, dass ich so, so Konters, so Rebuttals und so einfach so kann? Das ist nicht, ja, die ist, klar, die Geschichte klingt cooler, wenn man sagt, das wäre mein erstes Battle. Ist auch so dieses, manchmal schreiben so Leute so, ja, ich weiß gar nicht, was UZU eigentlich mit Battles zu tun hat. Ich habe mal geguckt und nur ein Battle von ihm gefunden, so im Internet, wo ich so denke, ja, okay, das stimmt.
Na, es gibt, nein, stimmt nicht. Es gibt mehrere von dir. Also zumindest, wenn man hier Feuer über Deutschland noch mitnimmt. So,
oh, ja.
Mit
ja,
Pop is Enemy und so. Das,
ja, genau. Aber die Leute gucken halt dann diese Written Battles, wo ich so denke, ich war nie Written Battle MC. Ich war immer Freestyle Battle MC.
Ja.
Und ich war auf unglaublich vielen Freestyle Battles. Viele Leute, die dann später so im Battle auch bekannt wurden, mit, gegen die habe ich zum Teil gebattelt und die kenne ich auch alle. Die Leute denken immer, das ist, was es im Internet nicht gibt, gab es nicht, aber in den 2000ern gab es halt keine gefilmten Battles, außer die von der hier One-on-One-Tour.
Ja,
ne?
Ja.
Hier, was Darko gemacht hat halt. Aber ansonsten, ja, also ja. So, die Leute denken, das gibt's nicht, weil es niemand gefilmt hat.
Ja,
das ist auch eine geile Logik einfach.
Ja, das ist ja, das neue Medienzeitalter. Aber solange ich es nicht im Internet gesehen habe, existiert es nicht. Und du hast mir auch mal gesagt, du ärgerst dich darüber, dass es damals belächelt wurde oder vielleicht sogar immer noch belächelt wurde, weiß ich nicht, wenn man sich gebattelt hat, zum Beispiel anstatt seinen Konflikt auf der Straße auszutragen oder sich zu boxen oder keine Ahnung. Das hast du in einem Interview mit laut.de, glaube ich, gesagt, 2019. Erzähl mal bitte, warum.
Ja, also es fing ja schon so in den 2000ern an, dass man halt so gesagt hat, ja okay, so dieser Hip-Hop, so dieser Torch-Hip-Hop, der ist nicht cool. So. Also das war so, das fing so, Anfang der 2000er fing das halt so an, dass so alles in Frage gestellt wurde, was so davor Hip-Hop war. Ich verstehe das auch, die Leute wollten sich halt so ein bisschen befreien von diesen ganzen Dogmen, aber das ging halt dann so weit, dass Leute so gesagt haben, ja okay, wenn du halt, die haben dann angefangen, sich über Sprüher und Breaker lustig zu machen. Oder die haben angefangen zu sagen, ja, ich Freestyle-Battle nicht. Ich gehe ins Studio und bin ein Star und ich trage keine Hip-Hop-Klamotten, weil es ist peinlich. Ich trage jetzt, es ging ja sogar so weit, dass Leute so Anzug getragen haben. Ne? Also, weißt du, so Mafia-Pate-mäßig und so gesagt haben. Und ich so gesagt habe, ja, okay, ey, ich verstehe ja, wenn ihr das nicht so cool findet, aber dann dieses Ankommen und zu sagen, alles, was halt Hip-Hop war, ist peinlich und scheiße. Ich so denke, hey, das ist halt, das gibt uns was. Also das ist halt unsere Kultur und damit meine ich nicht nur irgendwelche Gymnasiasten wie mich, sondern das war ja die Kultur von allen. In Azad oder in Savas oder so, die haben ja auch so angefangen. Also ja. So mit also so Hip-Hop, so. Und das wurde dann so belächelt als so Kinderkram und jetzt ist halt Erwachsen und Business und Gangster und nicht mehr Subkultur. Und da habe ich so gedacht, ja, aber wenn man ehrlich ist, nimmt man dann halt die Kultur weg von den Jugendlichen, weil Jugendliche sind halt keine Gangsterbosse und gibt sie wem? Der Mafia? Und ich so denke, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt alles besser macht, wenn man jetzt sagt, hey, scheiß auf Graffiti, scheiß auf Breakdance, scheiß auf Beatbox, scheiß auf Freestyle-Battle und so, das ist für Kinder. Wir sind jetzt ganz erwachsen und voll cool. Und tragen nur noch Lederjacken.
Naja. Würdest du dir wünschen, ich meine, also das Ding ist auch zum Beispiel, dass es, also gut, jetzt langsam wieder ein bisschen mehr, aber dieses klassische Battle-Songs, oder man hat sich gebattelt quasi auf musikalischer Ebene, ist ja jetzt auch schon, oder was jetzt, aber wird ja auch, ist immer ein ganz schmaler Grat, bis es quasi nicht mehr musikalisch ist.
Ja, das, die, man muss ja sagen, es ist ja jetzt viel besser geworden. Ne? Man battelt sich jetzt nicht mehr mit Battle-Tracks, sondern man schreibt sich jetzt auf Twitter oder auf Instagram Drohungen.
Genau, ja?
Sagen, das ist viel. Zum Glück sind wir nicht mehr so kindisch und machen irgendwelche Battle-Songs. Zum Glück sind wir mittlerweile so erwachsen, dass wir uns gegenseitig auf in der Insta-Story beleidigen. Ey, echt gut. Das, ey, weißt du, Hip-Hop, früher war es einfach nicht männlich, aber jetzt, jetzt ist es am Start, du. Ich sag's dir, jetzt, wo man auf Twitter schreiben kann, ist wirklich der reale Beef on, ey. Ich finde diese ganzen Rapper, die immer so sagen, hey, wir klären das körperlich und so, steig doch einfach in den scheiß Boxring. Weißt du, ich bin ja niemand, der sagt, hey, ich fick dich. So, ich mach das ja nicht. Aber wenn man jetzt das die ganze Zeit redet, ja, und immer dieses Du gegen Mann, ich gegen dich, dann mach doch einfach einmal.
Ja.
Das lohnt sich doch auch für beide, weißt du? Wenn beide, diese ganzen, die sich so beefen, wenn die mal in den Ring steigen würden und das klären, einfach im Ring und einfach mal boxen, das gucken, also so Pay-Per-View, ich würde das nicht kaufen.
Das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass, das wird, marketingtechnisch kann man das ausschlachten bis zum geht nicht mehr, so definitiv. Also hier Mayweather, Conor McGregor, so Style, ne, hat man gesehen, wie es schön im Vorfeld gebieft und dann Riesenevent. Ich glaube aber, dass.
Der Kampf war scheiße dann.
Ja, klar, also ja. Aber weil du gemeint hast, da kann keiner was verlieren. Ich glaube, dass du schon.
Ja, klar können
Gesicht,
die was verlieren.
Aber, viel Gesicht und Würde und quasi dein Respekt und dieses ganze Standing,
ja,
was
ja,
du dir
natürlich,
quasi aufgebaut
aber was,
hat, hast. So.
Aber ja, natürlich kannst du das verlieren.
Aber es wäre echter auf jeden Fall. Definitiv bin ich bei dir.
Ja, wenn du nichts verlieren willst, dann sag doch, aber dann droh doch auch nicht. Also, so, weißt du, was ich meine?
Aber du bezahlst doch für Rücken. Also, warum sollte dann das ganze Geld quasi dann für umsonst sein?
Ja, das wäre natürlich dann Verschwendung. Aber ich meine nur so dieses. Weißt du, so allen, die nicht auf diesem Trip sind, wird ja auch gerne mal von diesen Leuten dann vorgeworfen, wir seien nicht real oder Weicheier oder Scheiße oder so. Wo ich so denke, ey, aber wo macht ihr denn wirklich mal? Also macht ihr denn jetzt richtig? So ist doch auch ein Gelaber. Also ich bin ja gar nicht dafür. Ich sag ja gar nicht, dass man sich boxen muss. Ich fände es ja geil, als Savas und Echo sich mit Battle Tracks gebieft haben oder Azad und Sammy.
Ja.
Ich fand das ja geil. Ich finde, das wäre die bessere Variante. Macht gerne das. Aber die sagen ja alle so, nee, das machen wir nicht. Das ist auch irgendwie über Rap das zu klären, das ist halt Pussy-Shit oder so.
Ja, oder so viel, ich gebe nicht die Energie und mache quasi einen ganzen Song über dich, so, weil ich mache meine Energie und mache Hits, so.
Ja, ich fände es halt konsequenter, wenn man sich einfach mal prügeln würde. Vielleicht würden die Personen auch gar nicht so viel Gesicht verlieren, also du kannst ja auch einen Boxkampf über 12 Runden gehen und stehen am Ende noch und dann per Punkte verlieren oder so. Ist ja auch okay, also da wird ja dann niemand, vielleicht, ja, es ist doch auch Quatsch. Ich meine nur so, es wird halt so viel geredet im Rap und so. Es ist halt, ich bin mittlerweile Mitte 30, so, ich feiere das nicht.
Ich kann nachvollziehen, was du da meinst, ja. Und diese.
So, ich kann das halt auch nicht so ernst nehmen. Ich glaube aber auch, dass die, also verstehe mich nicht falsch, ne? Ich glaube auch, die Rapper, über die wir reden, die das immer so machen, ich glaube, die wissen das auch. Also die wissen auch, das lohnt sich ja auch für diese Beefs nicht nie zu klären. So. Die schwelen halt immer so weiter, wie so eine Soap-Opera, die halt immer weitergeht. Und das lohnt sich dann ja auch, dass einfach. Die Aufmerksamkeit hast du ja trotzdem sicher.
Echte Leute, Beats und Stories. Die Stories kommen heute von Uzi U. Wir haben eben deinen Song Männer gehört. Inwieweit sind dort eigentlich deine eigenen Vorstellungen eingeflossen?
Von dem, was es heißt, ein Mann zu sein, meinst du?
Ja.
Die Leute denken immer, ich stelle mich so über die Sachen und habe da selber mit nichts zu tun. Aber das stimmt nicht. Also ich habe selber so Vorstellungen auch. Also du kommst ja gar nicht umher. Also so ist ja unsere Welt aufgebaut. So ist der Kapitalismus aufgebaut. So ist alles aufgebaut. Und ich bin auch so jemand, ey, wenn jemand mich beleidigt, dann will ich dem auch in die Fresse hauen. Ich bin da gar nicht anders. So, und insofern
du hast
ist
ja
viel
auch,
von mir da drin.
Du hast ja auch 2019, glaube ich, Nico von Backspin gesagt, dass du Uzi U zu einem nicht unwesentlichen Teil auch aus Rache und Verteidigung geworden bist. Also weil du im Rap oder mit Rap die Möglichkeit hattest, auch mal der Aggressor zu sein quasi. Inwieweit hätte sich das oder hätte es was geändert, wenn du damals schon fit in MMA oder, keine Ahnung, irgendeinem anderen Kampfsport gewesen wärst?
Ich habe damals Karate schon gemacht, tatsächlich. Also ich habe damals Kampfsport gemacht auch schon. Aber trotzdem nicht, es gibt ja keinen, das ist ja das, was ich auch gerade gemeint habe, es gibt ja diesen Kampf, den gibt es ja gar nicht.
Mm.
Also das ist ja eine Illusion, das ist ja eine Lüge. Es gibt ja keinen fairen Kampf. Ich habe in meinem Lebtag noch keinen fairen Kampf gesehen. Also jedes Mal, wenn irgendjemand mir auf die Fresse gehauen hat, auf irgendwelchen Wiesenfesten oder bei irgendeiner Dorfkirmes oder irgendeiner Scheiße, dann war es meistens ich und maximal noch ein anderer gegen acht. Also diesen ehrbaren Zweikampf, der so gerne postuliert wird von irgendwelchen Leuten, der existiert ja nicht. Also so, welcher Welt existiert der? Ich habe es noch nie gesehen. Also nie gesehen, dass einer gesagt hat, du gegen mich, jetzt halt deine Leute raus, ich halte meine Leute raus. Wir haben keine Waffen.
Mm.
Wir machen das, wir klären das jetzt wie so Männer mit Schnurrbart und dann hauen wir uns auf die Schnauze. Das gibt's gar nicht. Das gibt's vielleicht im Boxring und im Kampfsport, aber es ist immer die meisten Leute boxen nur Leute, wo sie wissen, die kriegen nichts zurück. Also
ja.
Keine Frage. Oder es sind so Psychos. Es gibt halt manchmal so Psychopathen, die sich dann alleine mit vier boxen oder so. Das gibt's auch. Aber so, weißt du, was ich meine? Das ist so, das war nie eine Option. Zumal auch Kampfsport machen heißt ja nicht gut drin sein. Und ich war aber gut im Battle Rap, auf jeden Fall. Ich war gleich am Anfang gut im Battle Rap. Und ich habe halt Rap auch geliebt.
Ja.
So.
Ja. Auf dem Song Kranichkick gibst du Vollgas und sagst ganz kurz, dass du auch ein Ich bin der Größte und ihr seid alle Nicht-Song machen kannst. Du hast auch ein klares Feindbild, hast du, glaube ich, die Donald Trumps im Hip-Hop, hast du mal gesagt. Erzähl der Welt doch mal. Die Donald Trumps im Hip-Hop quasi. Erzähl der Welt doch mal bitte, wer die sind.
Ach, da geht es einfach darum, es gibt so eine gewisse Art von Mann, die mich halt, also ich. Per se habe ich nichts gegen Männer oder so. Ich bin ja selber einer und bin ja selber auch so. Aber es gibt halt so eine gewisse Art von Mann, die mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit sich so eine Sonderrolle rausnimmt und einfach so sagt, ich mache das und so denkt, es sei irgendwie legitim oder so. Und solche Leute hasse ich. Weißt du, es gibt auch so Männer, denen begegnet man und die behandeln einen gleich so paternalistisch. Also so von, so, die versuchen immer gleich so eine Rolle zu etablieren, sich so als so den Chef zu etablieren und alle anderen sind ja nur so Lemminge. So quasi. Ich weiß gar nicht, ob die das bewusst machen, weil das sind oft nicht so schlaue Typen, aber die machen das einfach und wenn du das machst, also wenn du in den Raum kommst und du willst den für dich nehmen, dann bin ich auch Mann und hasse das und werde alles versuchen, dich darin zu boykottieren und dir da entgegenzustehen, weil ich das hasse. Verstehe mich nicht falsch, die meisten Männer sind nicht so. So. Die meisten kommen im Raum und sagen, naja, easy. So. Die meisten Leute sind ja easy eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, so Leute, wo du halt echt so ankommst und sagst, sag mal, aus welcher Rolle sprichst du eigentlich gerade? Warum? Und warum? Was legitimiert dich jetzt dafür, dass du hier einen auf Chef machst? So.
Naja.
Ja, so.
Ja. Du hast auch ein Beispiel in dem Interview angebracht und zwar hattest du, glaube ich, gesagt, dass du dieses Thema mein bester Freund und dann sich halt irgendwie, also wir sind Bros und Brüder fürs Leben, Familie, ich gehe für dich durchs Feuer und dann halt an einer anderen Stelle in einer Zeitspanne quasi diesen Menschen halt aufs Übelste verteufelst und ihm halt Wörter an den Kopf schmeißt, die du halt nur zu deinem krassesten Erzfeind sagen würdest und dass du es klargestellt hast oder klargestellt haben wolltest, dass das einfach asoziales Verhalten ist, hast du es, glaube ich, genannt.
Ja, ich finde halt insgesamt dieses Männlichkeitsbild, was im Rap aufgebaut wird, das, also was sie proklamieren und was dann wirklich der Fall ist, geht halt überhaupt nicht zusammen. Also die haben großenteils eine miese Diskrepanz zwischen Realität und wirklich zwischen Anspruch und Realität. Ne? Ich glaube schon denen, dass sie diesen Anspruch haben und dass wenn sie dann sagen, hey, das ist mein Bro for life, und ich denke mir immer so, ja, das ist halt so lange dein Bro for life, bis ihr halt euch über irgendeine Kinderkacke verstreitet und dann seid ihr auf einmal Feinde for life. Und dann denke ich mir so, warum werdet ihr nochmal als die Dominanten warum nimmt man euch eigentlich jetzt nochmal ernst? Also weil ich finde, das ist halt naiv. Also ich finde, Naivität ist für mich keine hegemoniale männliche Eigenschaft. Das ist halt eine Eigenschaft von Kindern.
Mhm.
Und ich finde das halt super, diese ganzen, ja, also es gibt hunderte Beispiele, wo genau diese, also es würde mich vielleicht gar nicht so sehr stören, weißt du, wenn du ein emotionaler Typ bist, du bist heute krass verliebt, morgen krass enttäuscht, okay. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit die so als moralische Instanz auftreten wollen, damit komme ich nicht klar. Wenn ich so denke, hey, sei ein bipolarer, verrückter Typ, der, weißt du, sei Little B meinetwegen, ist mir, finde ich cool, so komme ich mit klar, so sei ein schwieriger Typ, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber komm mir nicht mit moralischer Instanz.
Ja.
Erzähl mir nicht, wie loyal du und deine Jungs seid, so, weil ich so denke, ich habe Freunde, mit denen ich seit 25 Jahren befreundet bin und auch wenn ich mich mit denen gestritten habe, konnte ich mich immer wieder mit denen zusammensetzen und wir hauen uns die Köpfe, weißt du, Fettoni und ich hauen uns auch die Köpfe ein hinter den Kulissen, aber ich gehe doch nicht ins Internet und fange an, den zu beleidigen. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist halt so kindisches Schulhofverhalten und die wollen mir erzählen, das sei dann Männlichkeit oder was. Nein, das ist, sorry, das ist halt Pausenhof, das ist Kindlichkeit, nicht Männlichkeit. Das ist, und was mich halt so stört, ist, die spielen sich halt so auf, als irgendwie so diese Männlichkeitsinstanz oder diese moralische Instanz oder diesen integren Typen. Und die sind das halt null. Die sind das halt weniger als jeder durchschnittliche Mensch in Deutschland. Also so, weißt du, so, die sind es nicht weniger als irgendwie Mutter Teresa, sondern die sind es weniger als Klaus und Wladislav aus Beuren an der Ems oder so,
ja.
Weißt du?
Ja.
Und das für dich halt, das kann ich halt nicht ernst nehmen. Also tut mir leid. Dafür, also,
kam aus so einer Motivation auch ein bisschen dann Kranichkick? Quasi, um solchen Leuten vielleicht auch einfach mal so einen Song zu geben, zu widmen. Zum Teil, nicht als die Hauptmotivation, aber so ein bisschen.
Ja, also Kranichkick, ich finde es interessant, welche Interpretationen dieser Song erfährt, ehrlich gesagt.
Also ich gehe jetzt vor allem auf den letzten Part halt ein.
Ich lebe in der Bubble, denn jeden Tag wird jemand anderes hochgejazzt, das meinst du?
Ja, genau, da.
Ja, eigentlich ist Kranichkick ein Kick, ein Tritt gegen, gar nicht mal gegen solche hegemonialen, also pseudo-hegemonialen Männer, sondern Kranichkick ist eigentlich ein Tritt gegen die Industrie. Wenn ich ehrlich bin. Also gegen diese Welt, gegen diese Bubble, das ist ja die Industrie selber, das gibt es ja nicht. Es gibt coole Leute in der Industrie und es gibt Arschlöcher.
Ja.
Aber wir leben halt in so einer kapitalistischen Welt und am Ende des Tages ist das Einzige, was zählt, Zahlen.
So, ja.
Die Leute brauchen nicht so tun, als seien sie alle mega cool. Am Ende gucken sie auf Zahlen und auf Fame und auf sowas. Ja. Und ich verstehe das ist auch deren Job. Wenn du bei einem Label arbeitest, musst du halt, du signst ja heute, wirst ja heute nicht mehr UZU sein, so. Ich würde überhaupt niemand sein, der nicht bei Teenagern ankommt. So, das ergibt wirtschaftlich keinen Sinn mehr. So, weil wenn wir nur von Streaming reden, dann braucht man nicht darüber reden, dass alle Leute, die für Erwachsene Musik machen, im Streaming abkacken, vergleichsweise. So, das ist einfach ein Fakt, wo ich so denke, warum spricht das eigentlich niemand an, dass das exakt passiert ist? Wenn du heute ein Act signst, dann muss der die Zielgruppe irgendwo angefangen bei 10 bis maximal 18 haben. Weil alles andere kannst du im Streaming vergessen.
Ja, da.
Also, wenn ich Leuten, die keine Ahnung von Musikbranche haben, sagen würde, hey, übrigens, aktuell streame ich halt genauso viel wie, ne, und dann, ich will jetzt eigentlich ungern irgendeinen Namen nennen, aber halt so irgendeinen Typen, den sie voll gut kennen, also ich sag jetzt mal, damit es kein Diss ist, ne? Ich liebe Dendemann. Ich würde fast meinen Arsch drauf verwerten, dass ich aktuell mehr streame als der. Bin ich deshalb der bessere Rapper oder der coolere Typ? Auf gar keinen Fall. So, sondern war Platz 1 mit seinem letzten Album. Ne? Ich war seine Vorgruppe letztes Jahr in Leipzig. Der ist live immer noch 5-mal so groß wie ich. Ja? Ist gar keine Frage. So. Der ist eine Legende. Der ist mit einer der Rapper, die mich überhaupt zu Rap gebracht haben. Und trotzdem sieht man selbst an diesem Typ wie der Platz 1 in den Charts ist, dass das im Streaming nicht krass funktioniert. So. Und es liegt daran, dass der Endemann halt Musik für Erwachsene macht. So. Es liegt nicht daran, dass der schlecht ist oder dass der unpopulär ist oder so, sondern dass sobald du Musik für Erwachsene machst, bist du halt raus.
Ja. Use the Use bei uns. Millennium heißt sein aktuelles Album. Seit dem 19.06. ist es draußen, sein 5. Soloalbum. Du hast mal gesagt, du findest Songs seien das Falsche, um irgendwas von Bedeutung zu machen. Da ging es um die Frage über, was man dringend, worüber man dringend mal einen Song machen müsste, gesellschaftlich.
Songs schreiben so als politisches Statement, meinst du?
Genau. Ich habe mich gefragt, wie du das meinst. Also, dass Songs das Falsche sind, um irgendwas von Bedeutung zu machen.
Naja, also, du kannst schon viel von Bedeutung machen mit Songs. Ich finde Songs als politisches Transportmittel eher schlecht. Weil Songs sind eine emotionale Sache. Also Musik ist emotional und nicht erster Linie. Also ich merke auch jetzt so, also oft eine Kritik, die kommt, ist so, dass irgendwelche Aussagen von mir nicht politisch genug seien oder so. Die Kritik kommt, ja. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Songs sind immer ein Ausdruck von Emotionalität zu irgendeinem Thema. Aber das heißt, man kann das schon machen. Was ich nicht mag, ist diese Thesensongs, weißt du? Wenn sich jemand, Finn, wenn du ein Lied machst, finde eine Emotionalität, die du da hast. Wenn NWA gesagt haben, hey, die Bullen haben uns so scheiße behandelt, unser ganzes Leben, wir machen jetzt einen Song Fuck the Police, dann sage ich, das ist voll legitim. Also, das ist auch ein geiler Song. Warum? Weil dieser Song hat die Hauptdings Frustration und Wut.
Ja.
So, und diese Emotionen kommen ja auch rüber. Deshalb können ja Leute wie ich den Song hören und obwohl mich die Polizei noch nicht zusammengeschlagen hat, mir so denken, also ich kann das dann trotzdem die Emotionalität fühlen von Ice Cube da. So. Aber ich finde halt es gibt halt so eine gewisse politische Bubble, die dann halt so sagt, ja, man muss so Thesensongs, und die finden dann auch so Thesensongs dann auch noch geil. Also man sagt so, ich mache jetzt einen Thesensong zum Thema Sexismus und erkläre Sexismus in einem Song. Und ich so denke, ja, nee, mach mal nicht. Also mach, wenn du eine Frau bist und sexistische Erfahrungen gemacht hast, mach einen Song voller Wut und Frustration und hau den raus und ich feiere den. Mach einen Song, wo du mir erzählen willst, ja, so und so war es, und so sage ich, dann schreib lieber ein Thesenpapier. Weil ich brauche das jetzt nicht erklärt in einem Song. Ja. Das hat auch mit eben. Also ich finde, in diesen Debatten wird oft vergessen, was Musik ist. Musik ist Emotion, und Musik ist nicht, auch wenn Chuck D natürlich gesagt hat, Black CNN, verstehe ich schon auch, was er meint. Aber Chuck D war auch ein cleverer Typ und hat Parolen in seine Songs gepackt, aber er hat dann das noch gebackt. So,
ja.
Weißt du? Er hat dann eben auch erklärt, was er meint. So danach. Das finde ich okay, aber die Songs selber, also Public Enemy selber, das waren halt Kampfansagen. Das finde ich aber okay. Kampfansage ist okay, aber nicht irgendwie sagen so, ja, wir brauchen jetzt so, wir machen jetzt mit Songs Politik. Das funktioniert nicht.
Ja, okay, ich verstehe. Du hast auch eine interessante Meinung zu Features. Also ausgenommen organische Features hast du es, glaube ich, genannt. Und zu Kollabo-Alben.
Kollabo-Alben sind Schmutz.
Das ist das Schlimmste. Schlimmste findest du zwei gute Rapper, die ein Kollabo-Album machen. Ich kenne kein gutes, hast du gesagt.
Auf Deutsch zumindest.
Ja, auf Deutsch, genau.
Doch, es gibt tatsächlich so ein paar Ausnahmen. Morlock und Hiob haben mal ein Album zusammen gemacht, Apokalypse Jetzt. Aber ich finde, Morlock und Hiob sind nicht irgendwie zwei Rapper, sondern die sind ja fast eine Band. So. Also ich finde ja nicht an sich nicht schlecht, wenn mehrere Rapper zusammen eine Band sind. Was ich nicht mag, ist so dieses so, Savas und Sido sind halt beide große Stars und die setzen sich jetzt dann, die treffen sich dann halt irgendwie so für einen Monat und machen dann ein Album. Da erwarte ich nicht so viel bei. So, auch jetzt ohne die zu haten, das sind ja super Rapper, ne? Aber das ist so, warum? Also das brauche ich, das wird jetzt nicht doppelt gut, weil die das jetzt zusammen machen oder so, sondern das Gegenteil ist meistens der Fall. Und zwar beide müssen Kompromiss machen und schleifen sozusagen ihre eigenen Kanten immer so ein bisschen ab dann dabei. Aber es ist halt wegen der doppelten Followerschaft halt wahrscheinlich einfach sehr wirtschaftlich, glaube ich.
Okay, 80% der Features sind da, um die Fans des anderen Rappers auch noch anzusprechen, ne? Hast du auch gesagt, glaube ich.
Ja, genau, das ich sehe das nicht. Also ich werde jetzt nicht irgendeinen Rapper irgendwie anschreiben und mir so denken, ah ja, ich kenne den zwar nicht, aber ich mache jetzt mal ein Feature mit dem. Mhm. Also ich glaube, so das Feature, was ich am meisten aus meinem eigenen Umfeld raus gemacht habe, also jetzt auf dem Album, ist Millie Dance von Waving the Guns. Aber auch Millie Dance und ich kennen uns seit 2,5 Jahren persönlich und haben schon mehrere Gigs gespielt und waren schon zusammen ein paar Mal saufen, also nach Gigs, dass wir eine persönliche, menschliche Ebene haben und wissen, okay, das ist ein geiler Typ, der andere so. Und der war auch im Studio hier bei mir, also der hat nicht seine Strophe aufgenommen und mir dann geschickt, sondern Er war hier und war mies verkatert und hat das dann eingerappt.
Ja, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon, also da steckt auf jeden Fall was drin, dass du natürlich, wenn halt so zwei große gestandene Künstler jetzt zusammen ein Album machen, dass die Erwartungen halt direkt auch doppelt in die Höhe gehen, weil du halt denkst...
Aber magst du irgendeins? Also magst du irgendeins von den Alben? Von den
also ich habe jetzt zum Beispiel bei dir habe ich jetzt rausgehört, so das Sido und Savas Album, du hast keine Erwartungen gehabt, deswegen wurden deine Erwartungen erfüllt, habe ich jetzt mal so ein bisschen aus bei deiner Meinung rausgehört.
Es ist halt wie so ein Mixtape. Also es ist halt so, wir rappen halt mal ein bisschen zusammen auf.
Ich hab halt solche Alben wie, keine Ahnung, Azad und Savage, das One-Album, das Casey Rebel und Summer Jam-Album, das Maximum, das Bones und Ruff, ganz klar, Palm aus Plastik. Und das kann man jetzt mögen oder nicht, jetzt auch Jung, Brutal, Gut aussehen quasi, von Kollege und Farid Bang, haben beide jetzt, also waren jetzt nicht qualitativ schlechter auf dem Album quasi, sondern das hat auf jeden Fall für das, was sie machen, hat auf jeden Fall Impact gehabt. Mohammed Ali fand ich zum Beispiel von Ali Ass und Motrip ein überragendes Album. Also Skill, schreibtechnisch ist es leider auch ein bisschen unterm Radar gewesen, für meine Erwartungen auch. Finde ich ein bisschen schade. Also da gibt es schon ein paar Alben, wo ich sage, so das waren schon sehr, sehr gut. Also es war cool, dass die beiden sich zusammengetan haben und da was gemacht haben. Ob das jetzt wirklich all meinen Erwartungen so zu 100% entsprochen hat, so glaube ich, würde jetzt hier zu weit führen. Aber es waren auf jeden Fall Alben, wo ich sage, das war ganz gut. Das war jetzt, ich habe mich jetzt nicht gedacht, ach, hättet ihr es mal gelassen.
Ja, aber ganz gut ist ja keine geile Bewertung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, alle Deutschrap-Alben, die ich richtig, richtig gut finde, und das ist ja der Anspruch, den ich habe, wenn ich ein Album irgendwie, wenn ein neues Album kommt, dann denke ich mir, müsste das Beste sein, was diese Person machen kann. So. Und wenn ich dir meine Top 10 Lieblings-Deutschrap-Alben aufzählen würde, dann wären das immer Solo-Alben oder Alben von einer Crew, die einfach eine Crew war, immer schon. Und ich glaube, wenn ich dir meine Top 100 auf. Ich habe mal zwei Radiosendungen gemacht, wo ich meine Lieblings-Deutschrap-Alben aller Zeiten gemacht habe. Und da waren dann, glaube ich, wie viel waren drin? So um die über 50, also sowas. In Top 50 war ein einziges Kollabo-Album und das war Morlock und Hiob. So. Die Sachen, die du aufgezählt hast, also Kollege Farid höre ich nicht. Summer Jam und Casey, ich bin mir sicher, dass das so auf so einem Pop-Level richtig krass, also so was für Songs die so haben, ne, und dass es so krass funktioniert, das kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht habe ich auch in anderen, also ich mag andere Arten von Songs, also dass so zwei Rapper zusammen gute Banger machen können, das glaube ich
auf jeden Fall. Okay, so. Dann muss man es nochmal einordnen quasi, dann war deine Aussage, dass quasi dass du nicht glaubst, dass zwei gute Künstler, Deutschrap-Künstler quasi ein Album machen könnten, was deinem persönlichen Geschmack entspricht quasi und das ja, besser
klar,
macht.
Natürlich, so. Weißt du, jeder kann das für sich feiern. Also wenn dein Lieblingsalbum halt irgendwie Jung, Brutal, Gut aussehen 3 ist, dann ist es halt so. Aber im Endeffekt ist halt Jung, Brutal, Gut aussehen 3 eine Aneinanderreihung von Beleidigungen, was seinen Unterhaltungswert hat, ne? Also verstehe mich nicht falsch.
weil du gemeint hast quasi, dass das nicht besser wird quasi, also wenn zwei Rapper und die sind halt quasi in ihrem Bereich, in ihrem Metier sind die sehr, sehr gut quasi und kommen dann zusammen auf ein Album, dass es dann tendenziell nicht besser wird quasi. Und das hatte ich jetzt bei denen.
Azad und Savas, wenn ich jetzt sagen müsste, vielleicht hat Azad oder Savas, vielleicht haben die jeweils Alben gemacht, die schlechter waren als One. Aber die haben, wenn ich jemand fragt, was ist dein Lieblings-Azad-Album, dann würde ich sagen Leben. Wenn jemand sagt, was ist dein Lieblings-Savage-Album, da würde ich sagen die Pimp-Legionär-EP. so das nicht, das sind jetzt nicht dieses One-Album, das ist, ich finde das One-Album ist in einer Linie lustig oder interessant, weil es extrem diese Zeit abbildet, also den Sound und wie die man sich angezogen hat und die Attitude und so. Ja. Das war ja schon so Dipset beeinflusst auch schon.
Ja.
Und dieses Ganze, das Gleiche auf das Gleiche reimen und so dieses, diese krassen Überbetonungen, diese ja, oh, wuh. So. ich meine nur so, guck mal, Haftbefehl, sein bestes Album ist Russisch Roulette. So. Und ich glaube dann Aslak Stereotyp, also ich weiß gar nicht, wann ich bei Coop rauskomme dann.
Also, mhm.
Und nicht, weil ich irgendwie was gegen Xatar habe oder so, sondern es ist einfach so, Hafti Solo ist halt einfach Beste.
Ja, ja, okay, und ich verstehe.
Weil ich glaube, das ist was mit der Emotionalität zu tun. Also du machst, du kannst vielleicht ein Album voller cooler Banger irgendwie machen zu zweit oder lustiger Songs oder sowas, aber sag ich mal so, diese Introspektiven, die gehen halt meistens, machen die meisten halt alleine besser.
So. Mhm. Wie war es bei deinem Feature mit Madness?
Ja, Matt und ich kennen uns ja auch schon seit sehr langer Zeit und es war so, ich habe ihm auf WhatsApp geschrieben, gesagt, hey, ich glaube, deine Stimme passt ganz geil auf diesen Smooth Beat hier und ja. Dann ist er vorbeigekommen im Studio und dann hat er das gemacht.
Ja, das hattest du auch bei der Aussage gemeint, dass organische Features da ausgenommen sind. Also so hast du dich quasi einfach normal entwickelt, genau wie für Tony Antilopen Gang, so Danger Dan Geschichten, so Edgar Wasser, so, ne? Das sind so Sachen, okay, da kennt man sich, das wächst organisch. Du hattest es wirklich fokussiert auf, guck mal, welcher Rapper ist denn gerade noch gerade sehr gut in den Charts vertreten? So, ah, der, komm, ich ruf den mal an, obwohl wir bisher noch nie was zu tun gehabt haben miteinander. Wir machen jetzt ein Collab-Album oder ein Feature, weil das dann gut ankommt und ich dann noch ein bisschen mehr von seiner Crowd mitbekomme und umgekehrt genauso.
Genau,
das war ja eigentlich die Hauptaussage.
Ich sehe da irgendwie nicht die Mucke im Fokus.
Ja, ja, genau.
Also so, wo ist jetzt die Mucke im Fokus? Da geht es doch nur darum, zwei Namen zu... Also wir leben halt in so einem Namen-Business. Ich verstehe schon, warum die Leute das machen. Ne? Die sind halt nicht blöd. Die wissen halt, ey...
Business-Move.
So, ja, klar. Und das sind halt alles so Business-Moves, aber ich bin ja Hörer. Also ich bin ja Musikhörer. Ich sage das ja als Hörer und als Hörer sage ich...
Ja.
Schön, dass ihr damit irgendwie mehr Welle machen könnt. Das interessiert mich aber nicht. Also, es interessiert mich doch nicht, wie viel Welle du machst. Also, mich interessiert, höre ich einen Song und finde ich den gut. Das heißt nicht, dass es nicht auch extrem geile Features in der Geschichte von Deutschrap gab, aber diese Collabo-Sachen, ein Großteil der Features denke ich mir auch schon immer auf dem Album so, ah, skipp ich den jetzt, weil was soll denn dabei rauskommen? Also, ich glaube auch, dass einfach Leute sehr anders Musik machen als ich. Also, ich entwerfe Songs richtig. Ich glaube, viele gehen einfach ins Studio, machen irgendeinen Scheiß. Und ich meine, wenn man viele der Deutschrap-Songs heutzutage den Text auseinandernehmen würde, würde man denken, boah, okay. echt, Lila Scheine, ihr wisst schon, dass die abgeschafft sind. Ja? Die gibt's gar nicht mehr. Aber die rappen immer noch drüber. Es gibt keine 500 mehr, Leute. Hört auf, darüber zu rappen.
Nein, sie haben doch so viel davon gemacht. Deswegen liegt halt noch im Safe und überall anders unter der Matratze und quasi sind die halt noch alle da. So.
Ja, das stimmt. Man kann die halt so stacken und dann hat man die noch.
Genau. 2 Stunden echte Leute, Beats and Stories. Use Use bei uns. Ich freue mich, dass er da ist. Ihr habt im Song MTV Most Wanted, Madness und Du, rappt ihr nie in Playlisten gelandet, aber super gut gebucht. Spotify-Redakteure gestalten heute Hip-Hop und wie die das machen, gefällt mir überhaupt nicht, hast du in einem Interview 2019 bei laut.de gesagt. Warum und wie könnte es besser gehen?
Also es wird halt sehr, es ist halt sehr einseitig gestaltet, ne? Also es gibt halt eigentlich nur einen Sound, den halt viele Leute als La 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 Le 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 Sound bezeichnen. Selbst ein Savage hat es ja heute schon schwer, irgendwie in so eine Liste zu passen. So. Oder ein Sammy. Wo tust du den hin? Weil die haben ja nicht diesen Sound. So. Die passen ja da nicht rein. Oder wo tust du ein OG Kimo hin? Das ist für mich der beste Rapper, den Deutschland seit 10 Jahren hatte.
Mhm.
So. Der rappt so gut,
ja.
Der passt aber nicht in Modus Mio. Und okay, und was dann? Und willst du mir dann erzählen, OG Kimo sei nicht Rap oder sei nicht Hip-Hop? Der ist mehr Hip-Hop als jeder. Mehr geht gar nicht. Also, wo ich so denke, ja, ist schon einseitig gestaltet. So. Ich weiß schon, woran das liegt. Ne? Das ist jetzt auch nicht nur deren Entscheidung. Die gucken halt auch auf ihre Zahlen und auf ihren Markt und die machen halt das, was der Markt verlangt. So. Das ist immer ein Hin und Her. Und deshalb verstehe ich auch, also weißt du, es ist jetzt natürlich, ich bin jetzt naiv, hinzugehen und zu sagen, hey Spotify, macht mal Playlisten mit geiler Mucke, die dann keiner hört. Also, bringt ja auch nichts. Also, ja. Ich kenne die Lösung für das Problem nicht. Das ist ein super komplexes Problem.
Ja.
Weißt du, da bei vielen Leuten schwingt da immer so mit, ja, die bösen Spotify, früher war es das böse Radio und das böse Fernsehen, jetzt ist das böse Spotify, was den Geschmack von den Leuten brainwashed, ne? Mhm. So, das ist so immer die Geschichte, wo ich so denke, ah, komisch. Früher war es das Fernsehen, jetzt könnt ihr alle komplett immer selber entscheiden, was ihr wann hört. Ja? Müsst nicht mehr MTV gucken, warten, bis was kommt. Müsst nicht mehr Radio einschalten und sagen, oh, hier kommt aber nur Mark Forster, das ist aber blöd. Sondern ihr könnt jetzt auf Spotify gehen, einfach das hören, was ihr hören wollt. Oder ihr könnt in YouTube. Ja? Mhm. YouTube ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Meine Videos stehen auch auf YouTube. OG Kimo steht auch auf YouTube.
Mhm.
Super gutes Zeug auf YouTube. Guckt ihr halt nicht. Ist ja auch nicht so, dass die bösen Medien, ja, das irgendwie wie Backspin oder ihr UFM oder so, das den Leuten nicht auch mal zeigt. So. Die Wahrheit ist halt einfach, die Leute essen McDonald's, weil sie es halt geil finden. Und nicht, weil jemand ihnen gesagt hat, McDonald's ist gut und Brokkoli ist böse. Die mögen einfach keinen Brokkoli. Aber dann sollen sie, das ist ja auch okay. Weißt du?
Ja.
Aber dann komm mir doch nicht mit, oh ja, die böse Musikindustrie, wo ich so denke, ja, oder die bösen Streamer, ist ja immer derjenige, der irgendwie gerade den Markt beherrscht, ist natürlich böse, so. Verstehe ich auch, ich hasse die auch alle. Aber es ist trotzdem nicht so simpel, das meine ich auch mit so simplen Problemen, weißt du? Es ist immer so, die Konsumenten können gar nichts dafür, die sind ja nur so arme Schafe, die so geführt werden von dem bösen Schäferhund und die werden dann so gelenkt in den Kackmusikgeschmack und ich denke mir so, Leute, seit ich denken kann, haben die Leute einen Kackmusikgeschmack, bis auf ein paar Ausnahmen. Also so, als ich ein Kind war, haben alle Leute Eurodance gehört. So. Und dann hat man gesagt, ja, weil die richtig geile Musik wird ja von MTV nicht gespielt, die spielen Eurodance und Dings so. Also, dann denke ich mir so, ja, heutzutage können die Leute selber entscheiden.
Ja, das ist in der Masse ist halt immer schwierig. Also es ist zum Beispiel auch dieses wunderbare, bekannte, private Boulevardmagazin, was halt auch überall verbreitet ist. Jeder flucht darüber, aber es ist eines der meistverkauftesten Blätter so. Und
genau.
Meistrezitiertesten auch. So, also,
Wir können Bild-Zeitungsleser nicht erzählen, dass sie nicht wissen, dass es Kritik an der Bild-Zeitung gibt. So. Und dass sie nicht wissen, dass das, was da passiert, auch oft Dreck, also eine Assi-Art, das Dinge zu regeln, sondern die Leute gehen halt ihren Emotionen nach. Ich finde, also, weißt du, so, da würde man jetzt dann argumentieren und sagen, ja, die Leute, die konsumieren ja deshalb so einen Scheiß, weil sie es nicht besser wissen, so, weil es ihnen nicht beigebracht wurde, dann kann man sagen, ja, okay, was sollen wir in musikalische Bildung investieren oder so? Ist ein anderes Thema. Aber einfach nur zu sagen, also mich stört diese Vorstellung von so einer Instanz, die irgendwie böse ist. Ja, sowas wie halt jetzt Spotify ist jetzt halt böse, weil die halt nur diese Scheiße irgendwie in oder nur so Musik, die mir persönlich nicht gefällt, in Modus Mio pushen. Aber es ist immer beide, ne? Also beide Seiten arbeiten da immer mit dran.
Du hast auf Instagram eigentlich ein ganz gut das komplexe Thema an sich eigentlich ganz gut beschrieben. Nämlich du hast zu dem Post mit der Elf hast du nämlich geschrieben, was keine Teenies anspricht oder nicht zumindest eine Hype hat, macht halt keine Klicks. Was keine Klicks macht, wird ignoriert. Das ist nicht die Schuld dieser Musikmedien, so ist der Markt. So.
Ja, das ist der Punkt.
Und das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Ja, und da muss man halt sehen, dass sich dieser Markt geändert hat und wir Musiker müssen halt jetzt gucken, wie wir mit der neuen, mit dieser Situation klarkommen. So, es ist jetzt auch nicht die Aufgabe unserer Hörer, dieses Problem zu lösen. Also die Probleme sind halt so komplex, dass, weißt du, ich hab immer das Gefühl, die Leute wollen immer, dass die Welt ist wie ein Hollywood-Film. Da kommt so Böser, der möchte dann die Menschheit ausrotten, dann kommt Iron Man und dann löst er das Problem so. Aber die Wahrheit ist halt, meistens sind wir alle immer so ein bisschen. Wir hängen wieder alle mit drin. So,
ja.
Wir hängen da alle drin.
Ja. Du hast auch gesagt, ein guter Song ist 4:30 lang zum Beispiel. Und dass du dich sehr darüber ärgerst, dass viele Künstler ihre eigenen Songs korrumpieren.
Ja, das habe ich. Ich drücke Sachen gerne mal ein bisschen provokant aus, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Collabo-Alben sind Spurz.
Genau.
Song muss 4:30 sein. Song und Features sind Quatsch. Song unter 8 Minuten ist nicht geil. Ich liebe das einfach nur, um halt so ein bisschen da drauf zu hauen. Aber also was ich damit meine ist, dass es ja jetzt so Usos ist, dass Songs nur noch 1:30 lang sind oder 2 Minuten, aber nicht, weil der Song das braucht. Es gibt ja auch Songs, die brauchen das, sondern weil die halt wissen, sie haben halt, was weiß ich, die Fahrt von irgendeinem Schüler in einem Schulbus, die dauert halt 20 Minuten. So. Und die wissen halt, mache ich jetzt in der Zeit irgendwie 100 Plays oder nur 70, weil mein Song kürzer ist. So, dann sagen sie, ja, mache ich lieber 100 Plays, weil 20 Minuten, ne, oder mach jetzt 10 Plays, weil meine Songs sind 2 Minuten lang. Sind meine Songs 4 Minuten lang, mache ich nur 5 Plays.
Ja.
Das ist halt das eine einzige BWL-Sicht auf Musik. So. Das finde ich halt nicht cool. Muss ich das cool finden? Nein. Weißt du, da wird einem ja auch gleich Hängengebliebenheit vorgeworfen, wo ich so denke, also wenn sowas zu kritisieren hängen geblieben ist, weiß ich auch nicht. Also dann hört doch auf zu denken einfach.
kommen wir zurück zu deiner Musik und deine Tour steht, stand jetzt für Oktober an. Du hast deinen Tourauftakt, glaube ich, sogar in Hessen, nämlich in Frankfurt.
Ja, im Zoom.
21.10., genau. Da habe ich übrigens Madness letztes Jahr gesehen. Sehr gute Konzertlocation und Madness hat auf jeden Fall auch sehr gut abgeliefert. Wie viel nimmst du von deiner letzten Solo-Tour an Erfahrung mit?
Auf der Bühne stehe ich seit 20 Jahren, weißt du? Aber auf Tour sein, das ist neu. Und ich glaube, ich nehme mit, wie komplex so ein soziales Gebilde ist auf Tour. Also man muss wirklich gucken, wen man mitnimmt, mit wem man so durch die Gegend fährt, wer Konflikte eher befeuert und wer Konflikte eher gut lösen kann. Also ne, die Wahl des Tourmanagers ist auf jeden Fall, also ist eher so zwischenmenschliche Sachen, die ich gelernt habe auf Tour. Auch, du hast ja auf Tour immer ein Problem, weißt du, du nimmst Vorgruppen mit oder Leute, die dich supporten oder so, das ist manchmal auch ein bisschen eine Ego-Frage dann, ne? Also man muss sich immer klar machen, dass ich im Mittelpunkt dieser Tour dann stehe, wenn das meine Tour ist, aber das natürlich manchmal schwierig ist für alle anderen drumherum, nicht weil ich mich verhalte wie Eminem und sag, es wird doch Eminem von seiner Frau vorgeworfen, dass er der Mittelpunkt der Erde sein wollte. nicht, weil ich der Mittelpunkt der Erde sein will, sondern ich glaube, ich bin nicht so gut darin, so klare Ansagen zu machen. So. Und dann lässt man manche Sachen so laissez-faire laufen, aber trotzdem gibt es eine Hierarchie, aber man tut so, es gibt keine.
Ja, ja, es sind so halt unausgesprochene Erwartungen quasi, Erwartungshaltung von bei beiden Seiten, die halt nicht klar sind.
Ja, weißt du, da gibt es halt, es ist böse, aber ich sag mal so, wenn die Vorgruppe ausfällt, dann fällt die Vorgruppe aus. Wenn ich ausfalle, dann fällt das Konzert aus. Das ist halt ist nicht gleich, es ist nicht dasselbe. So. Es ist halt scheiße, aber es ist halt so. Ja?
Ich verstehe.
Und das sind manchmal Sachen, die sind halt schwer. Ne? Und ich glaube, eine Sache, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, Tour ist ein Knochenjob. Also ich stehe da 1,5 Stunden auf der Bühne und das ist halt so, wie wenn ich jeden Tag ein 90-Minuten-Fußballspiel hätte, so für meinen Körper. Und das heißt, man muss halt wirklich darauf achten, auch irgendwie gesund zu bleiben. Ich bin auf der letzten Tour auch krank geworden und musste verschieben und so. Und das wird dann gleich richtig teuer. Und ja, solche Erfahrungen nimmt man mit.
Use the Use bei uns. Millennium heißt dein aktuelles Album. Der Großteil bekommt es vermutlich nicht in seine Algorithmus-Bubble reingespült. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal gezielt danach zu suchen. Das erweitert auf jeden Fall den Modus Mio-Horizont. Was ich ja sehr spannend fand, war deine 660 Kilometer Wanderung, glaube ich, durch einen spanischen Eukalyptuswald, ich weiß nicht ganz, ne? Ja. 2018 war das, glaube ich. Da kam dir ja auch der Entschluss, glaube ich, für Millennium. Du warst vorher noch nie wandern, by the way. Also deine erste Wanderung waren 660 Kilometer durch den spanischen Eukalyptuswald.
Genau. Also hat mich schon über, also war auch hart.
Warum?
Ich hab so unterschätzt, also man braucht so Stöcke. Ich sag's euch allen, also man fühlt sich zwar wie so ein Rentner damit, aber deine Beine halten das gar nicht aus.
Aber
wenn du jeden Tag 25 Kilometer läufst, das klingt jetzt nicht viel, ja, mit dem Auto fährst du das in 10 Minuten, aber hey, zu Fuß mit dem Rucksack, 25 Kilometer ist viel.
Aber lass mich ganz kurz in deinen Kopf mal ganz kurz rein, weil du sagst, du hast die 660 Kilometer wandern, nachdem du noch nie vorher wandern warst, unterschätzt. Also was hast du denn gedacht, was... Das ist so ein Spaziergang.
Ich mache viel Sport, gehe laufen und so. Und also joggen und denke mir so, ja, wenn ich joggen gehe, jetzt laufe ich ja so 10 Kilometer, ja. Und die laufe ich ja dann in, weiß ich nicht, einer Stunde oder 70 Minuten oder so. Da habe ich gedacht, okay, wie schlimm kann das jetzt sein, das Doppelte jeden Tag zu machen? Und es ist auf jeden Fall schlimm. Nein, es geht schon. Ich fand es aber super, ne? Also ich fand das eine super Erfahrung. Ich fand das voll geil.
Das glaube ich.
Und dieser Eukalyptuswald, man muss sagen, also ich bin durch Nordspanien gelaufen, an der Küste lang, da oben.
Mhm.
Und die haben aus irgendeinem Grund, in irgendeinem Jahrzehnt, haben sie alles mit Eukalyptusbäumen vollgepflanzt, was völlig weird ist. Und diese Eukalyptuswälder, die wachsen einfach besser als alles, was da je war. Und das heißt, die kriegen das jetzt auch nicht mehr weg. Und jetzt haben sie halt da ihre Eukalyptuswälder. Ist auch nicht jeder Wald ein Eukalyptuswald, aber es war schon viel. Und ich war halt überrascht, weil ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, wo ich langlaufe eigentlich. Und dann habe ich so gedacht, krass, das riecht nach Eukalyptus. Und ich muss bei Eukalyptus halt so ein Koala werden denken und so. Gibt's ja leider nicht. Ja, hätte
auch
ich super
nicht
gefunden, gibt's aber nicht. Und ja, es war ein bisschen naiv und blauäugig.
Was war so an einem bestimmten Moment, wo du sagst, okay, wow, also keine Ahnung, die krasseste Blase, die du gelaufen hast, oder wo du wirklich gesagt hast, okay, was mache ich hier eigentlich? Oder einer deiner Glücksmomente auf diesen 600. Wie lange hast du eigentlich gebraucht dafür?
Ein Monat, also 29 Tage oder 28 Tage oder so.
Okay, also ich stelle mich jetzt dich mit Backpacking und du bist jetzt aber nicht in Sneakers gelaufen, du hattest schon Wanderschuhe dabei.
Also ich bin in meinen Jogging-Schuhen gelaufen. Das war so eine mittelgute Entscheidung. Also es war insofern gut, dass das halt Schuhe waren, auf die ich eingelaufen bin.
Ja.
Das heißt, ich habe keine Blasen bekommen. Das
okay
war zum Beispiel ziemlich cool. Auf der anderen Seite waren die am Ende so bei Kilometer 600 oder so, waren die durchgelaufen und ich bin quasi dann wurde es schwer. Das war auch nicht so gut durchdacht. Aber das Gute an den Jogging-Schuhen war, die waren aus so synthetischem Material und du wirst halt dauernd nass. Und ich glaube, so Wanderschuhe brauchen halt super lange, um wieder trocken zu werden. Aber diese synthetischen Schuhe, die hast du dann abends halt hingestellt. Wenn am nächsten Tag Sonne war, dann waren die wieder trocken. Das war zum Beispiel ganz geil. Ja, was war die Frage?
Also die schlimmste Erfahrung oder so. Also Worst Case, Best Case Szenario quasi in diesem Monat.
Oh ja, ich muss überlegen. Also es gab schon relativ viele Worst Cases auch. Also wirklich, ich glaube, das Schlimmste war, ich bin mal gelaufen und hatte kein Telefon dabei, also kein Handy, sondern ich hatte nur so ein Buch, in dem steht, wo ich lang muss. Und dann habe ich halt mir so ausgemalt, ja, okay, ich laufe jetzt heute, laufe ich dahin, ja.
Mhm.
Und dann bin ich dahin gelaufen und dann war aber die Unterkunft voll. Und dann habe ich so auf den Plan geguckt, habe gesehen, okay, jetzt darfst du nochmal 7 Kilometer laufen. Und da war es halt super spät schon und ich war halt schon so 25 Kilometer gelaufen. Ich war halt schon so, ich hatte so mich schon so drauf gefreut, jetzt endlich irgendwie diesen scheiß Rucksack und war halt völlig fertig und dann so, ja, voll. Und in Nordspanien, die Orte sind halt mini, da gibt es halt kein Hotel oder so. Also ich konnte dann nicht sagen, okay, ich schlafe woanders, ging nicht, sondern ich musste halt zur nächsten Unterkunft weiterlaufen und es war die Hölle. Und einmal bin ich auch so einen Weg, da habe ich so gedacht, oh, da stand schon im Buch, ja, das ist keine schöne Strecke. Und es turns out, ich bin halt so 4 Stunden an so einer Autobahn langgelaufen. Neben mir so Stahlwerke, die so Schrottstahlwerke, die so Schrottstahl eingeschmolzen haben. Und dann fahren halt immer so Autos mit so 100 km/h an mir vorbei. Und ich denke mir so, ey. Und dann guckst du halt die Straße lang und es ist eine gerade Straße und du siehst das Ende nicht.
Mm.
Das war auch unangenehm.
Ja.
Oh, ich habe so viele unangenehme. Ich habe auch mal in so einer Herberge geschlafen, das war so ein Privatding. Und da hat nachts die ganze Zeit so ein Kind wie so ein Horrorkind geschrien.
Oh
das
Gott.
War so ein ganz altes Haus, wie so ein Horrorhaus. Und ich saß da alleine und ich war der einzige Backpacker, der da war. Und dieses Kind schrie immer. Und ich habe immer so die Vorstellung gehabt, dass ich dann irgendwann mal aus der Tür rausgehe, um zu gucken, was los ist. Und dann steht dieses Kind so mit dem Rücken zu mir, weißt du? Also es ist nicht wirklich passiert. Ich habe mir das nur vorgestellt. Ja?
Und dann rennst du ganz schnell weg in so ganz komischen...
Das steht so in diesem Gang. Das war auch so ein Horrorgang mit so alten Gemälden. Und dieses Kind, habe ich mir dann vorgestellt, steht dann so. Und ich sage so, hey, warum weinst du? Und dann dreht es so seinen Kopf, weißt du, so... Und das so ganz bleich und sagt so, hallo. Und ich, so habe ich es mir vorgestellt. Und ich lag die ganze Nacht wach. Und dieses Scheißkind hat die ganze Zeit durchgeschrien in irgendeinem Nebenzimmer. Das war wirklich...
Hast du am nächsten Tag geguckt, wer das ist? Oder irgendwie rausgefunden, was das war? Oder?
Also ich wusste schon, dass das irgendwie so eine junge Mutter ist, die da auch... Aber irgendwie hat die ihr Kind nicht bei sich schlafen lassen. Oder die musste arbeiten nachts oder irgendwie sowas. Das war... Ja, das war halt ein ganz normales Kind. Aber es hat halt die Nacht geschrien, als würde ihm irgendwie... gerade, es wurde es gerade irgendwie rituell geopfert oder so. Es war auf jeden Fall sehr unangenehm, ja. Okay. Aber es klingt jetzt so, als wäre es ganz furchtbar. Das waren jetzt die drei schlimmsten Erlebnisse. Ja, auch super, also echt super Erlebnisse. Also wirklich nach so einem, ich bin jeden Abend einfach ins Meer gesprungen. Immer so, nachdem ich angekommen bin, war meine Regel immer dann ins Meer.
Hm. Ja, sehr gut. Und was was nimmst du jetzt noch, also was hast du noch mitgenommen von dieser Reise jetzt, außer die Entscheidung Millennium zu machen, was übrigens ein sehr gutes Album geworden ist?
Ey, das soll nicht so ESO und so Kacke klingen und so, aber ey, ohne Handy zu sein, macht glücklich.
Mm.
Es ist so krass. Ich kam nach Hause, ich bin nach zurückgeflogen am Ende. Also ich bin angekommen in Santiago de Compostela und bin da von da wieder zurückgeflogen. Und dann komme ich nach Hause und gucke so auf die Zeitung und gucke so, mache so mein Postfach auf und sehe, was so passiert ist in dem letzten Monat, wo ich keine Medien hatte. So, und habe so gemerkt, boah, unangenehm. so, weil du konzentrierst dich halt in erster Linie, wenn du so 25 Kilometer läufst am Tag, konzentrierst du dich halt so auf den Tag. Auf das, was du bist ja mehr im Jetzt, so. Das klingt immer so kitschig und so, aber es ist halt so. So, wenn du kein Handy hast, dann guckst du nicht drauf und denkst, was passiert morgen oder was ist jetzt irgendwo, welche Scheiße passiert gerade in den USA, welche Scheiße passiert gerade in Deutschland, sondern du bist halt da, wo du bist, so. Also wenn Scheiße passiert, dann in deinem direkten Umfeld, dann siehst du das und meistens passiert ja keine Scheiße. Also meistens läuft alles seinen normalen Weg so.
Mhm.
Und das hat mir sowieso mal klar gemacht, mit wie viel Scheiß wir uns eigentlich so ficken in den Kopf, an dem wir gar nichts ändern können. So. Weißt du? Ob ich jetzt weiß, dass in USA 2,5 Millionen Leute Corona haben oder nicht, ändert für mich jetzt hier
erstmal
nicht so
direkt nicht so viel. Ja. Über was wolltest du eigentlich schon immer mal in einem Interview reden? Konntest es aber bisher noch nicht.
Boah. Das Ding ist, da ich ja in Interviews manchmal meine Agenda selbst sette. ja, manchmal, du bist super vorbereitet, ne? Also ich glaube, niemand war bisher so gut vorbereitet wie du. Das heißt, du weißt schon super viel, aber manchmal interviewen dich so Leute, die das irgendwie so zugeschrieben kriegen. Und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt eher langweilig und macht keinen Sinn, das will auch keiner hören. Also ich denke dann immer aus meiner eigenen medienschaffenden Sicht. So. Ja. Und dann bin ich sowieso Politiker. Also du stellst mir irgendwie eine Frage, Yuzu, woher kommt denn der Name? Oder so. Und dann sage ich so, so ein bisschen wie mein echter Name. Also hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht? Und dann...
Was ich auf meinem neuen Album übrigens an dem Song und so da und sage, hat sich übrigens dann und dann damit beschäftigt.
Genau, dann sage ich einfach so, weißt du, was mich in letzter Zeit voll gestresst hat? Das und das. Und dann fange ich einfach an, darüber zu reden.
Sehr gut. Ja gut, du bist Profi. Ich habe nämlich auch gehört, dass du, ich habe mir, glaube ich, eine deiner letzten Sendungen mal kurz angehört bei Radio Fritz. Und da hast du gemeint, da kam nämlich gerade der neue Song von Elias raus, Jacob und Co. Und dass du auch ein großer Fan von Elias bist. Und,
ich bin Fan von so einer ganzen, also das, was du gehört hast, ist so diese New Generation Sendung, die ich gemacht habe.
Mhm.
Da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, in welche Richtung Deutschrap geht. Und ich finde halt Elias, der ist halt so Rap, also der ist halt so Rap in so einer sehr ursprünglichen Form. Der float halt super gut, so super locker, die Beats sind einfach so Loops. Young Mesh macht die 808.
Und Junior dann, on the
Beat. Ja, genau. Also ich finde ihn jetzt nicht textlich krass beeindruckend, sondern was ich finde, ist beeindruckend, wie der rappt. So. Dass er einfach so, der Flow.
Welcome back. Ich habe es eingangs erwähnt, du warst Drehbuchautor für ein paar Reality-TV-Formate. Wie kam es dazu? Also wie kamst du überhaupt auf die Idee, Drehbücher fürs Fernsehen zu schreiben. Ich meine, dein erster Job war, glaube ich, so irgendwas Fiktionales und dann wurde es abgesetzt und dann kam erst dieses ganze Reality-TV-Trash-TV-Geschichte. Aber wie kam es überhaupt zum Fernsehen?
Ich habe meine Karriere nicht so gut geplant. Also ich habe so nach der Schule so gedacht, also ich habe dann Zivi gemacht, habe ich auch drüber gerappt und dann habe ich so gedacht, ich studiere jetzt einfach das, was mich interessiert. Du hast ja, viele Leute sind überrascht, die sie hören, dass ich drei Fächer studiert habe. Das war früher normal. Also man hat früher im Magister immer drei Fächer.
Magister und Diplomzeit.
Ja, dann hast du immer drei Fächer studiert und ich habe dann einfach alle gewählt, die mich interessiert haben. Japanisch, Soziologie, Theater, so. Und dann kam ich aus dem Studium raus, ohne Plan, was ich jetzt eigentlich machen will, beruflich. Also Rap war jetzt keine Option. Und dann habe ich mich einfach beworben. Da habe ich so gesagt, ja, wer könnte mich denn einstellen, Privatfernsehen? Und dann gab es so ein Praktikum als Drehbuchautor bei K11, die Kommissare im Einsatz von Konstantin Entertainment. Und dann habe ich mich da beworben. Und die haben mich dann eingeladen und fanden mich dann fresh und dann haben die mir das Praktikum gegeben und so bin ich dazu gekommen. Ich musste erstmal ein halbes Jahr für so ein Hartz-IV-Satz so Drehbücher schreiben, die dann so 2 Millionen Menschen im Fernsehen geguckt haben. War nicht so fair. Aber
na gut, also wo geht's im Leben schon fair zu, ne?
Ja, ne? So. Und dann wurde das halt, wie gesagt, abgesetzt und dann bin ich gewechselt in diese Reality-Schiene.
Ja. Du hast mal gesagt, du würdest für ca. 70.000 zu einem Major-Label gehen. Wie sieht's heute aus?
Naja, also das Ding ist auch das, also klar macht es immer Spaß, irgendwie das Major-Label irgendwie so als den großen Satan zu brandmarken. Das Ding mit Major-Labels ist, das bringt ja auch gar nichts. Also deshalb, ich habe gesagt, also die müssen mir schon einfach wahnsinnig viel Geld geben, was ich ihnen auch nicht zurückzahlen muss, damit ich da hingehe, weil es gibt keinen Grund. Also, aber das werden die nicht machen, weil ich würde nur unter Bedingungen zu denen gehen, die es für mich extrem verbessern würden. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, ich habe 70.000. Ja, vielleicht ist es zu wenig. Sagen wir 100.000.
Okay, aktuell 100.000. Okay,
sehr gut. Der Preis steigt. Ich bin jetzt Platz 11 der Charts, Leute.
Ja, deswegen habe ich gefragt. So.
Also, aber 100.000 ist ja, weißt du, also ich glaube, wenn du heute irgendwie auf Instagram so ein bisschen Welle machst, kriegst du halt schon 500.000. Also, ja, ist doch so. Also,
ich will es gar nicht wissen, Jose. Ich hab sonst, ach, das tut viel zu sehr weh. Wenn ich auf mein Konto gucke, da.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, was du verdienst. Ich bin ja quasi in derselben Mühle. Und dagegen ist das alles ein Witz. Ich glaube, dass ich für ein Label nur lohnen würde, mich zu signen für so ein 360-Deal, weißt du? Weil das meiste Geld, was Yuzu verdient, verdiene ich ja mit live.
Ja.
Also meine Alben haben ja von der Art, wie ich die produziere, haben die ja einen Anspruch, so zu klingen und auszusehen und so wie ein Major-Album.
Mhm.
Das heißt, die sind so teuer wie ein Major-Album, also nicht so teuer, also es gibt schon sehr viel teurere, man kann es auch nicht sagen, aber Major ist ja nicht gleich Major, ne?
Ja.
Ich meine nur, ich sehe ja, viele meiner Freunde sind ja, der Toni hier hat sein letztes Album über Urban rausgebracht und das mit Mine hat er irgendwie über Caroline. Die Antilopengang ist bei JKP, was zwar kein Major-Label in dem Sinne ist, aber natürlich Toten Hosen im Rücken und so. Ich sag mal so, es ist so diese Zeit, in der Major-Label oder Majors irgendwie Stars gemacht haben, sind ja auch ein bisschen vorbei.
Ne? Okay. Ich mein,
wer sind die krassesten Stars zur Zeit? UFO. Der wurde ja nicht von einem Major-Star gemacht. Happy ist doch wurde nicht vom Major gemacht. Jetzt BHZ aktuell. Die können zu einem Major gehen jetzt und sich halt super viel Geld von denen holen, aber Stars geworden sind die ja von selber. Also.
Ja. Wir sind schon fast am Ende. Normalerweise käme jetzt ein Flexcluse von dir, aber wie gesagt, du bist ja zugeschaltet quasi in Berlin, deswegen verzichten wir heute ausnahmsweise an dieser Stelle darauf. Yuzu, ich muss mich schon bedanken, dass du da warst. Viel Erfolg. Ihr da draußen checkt auf jeden Fall Millennium, das Album. Mein Name ist Simon. Das Interview gibt es dann auch nochmal auf allen möglichen Plattformen. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und die letzten Worte gehören jetzt noch dir, Yuzu.
Hallo Freunde. Mein Name ist Yuzu. Denkt immer dran, Milk Tea gibt es nur in Japan. Das ist ein Grund, dahin zu fahren. Aber bist du per Landweg? Fliegen ist nicht gut gerade.